Werbung.
Leute, wir haben einen richtig geilen Deal zum Fußballgucken für euch am Start. Gemeinsam mit unserem Partner Volt, übrigens offizieller Supporter der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026, wollen wir euch die Zeit gerade ein bisschen chilliger machen. Neben 104 Spielen gibt's sowieso mehr als genug Alltagsstress und gerade da wollen wir so ein bisschen für Entspannung sorgen. Arbeit, Haushalt, Kinder, Sport, wir können euch das leider nicht alles abnehmen. Dafür gibt's von uns für euch eine kleine Finanzspritze für Essen und Snacks, damit ihr die Zeit mit euren Lieben genießen und Fußball schauen könnt. Das Ganze geht super easy mit der Volt-App und egal, ob ihr euch was bei eurem Lieblings Italiener um die Ecke bestellt oder frische Lebensmittel. Das Essen kommt super schnell, ihr spart euch Zeit und schont dabei auch noch euren Geldbeutel. Gerade gibt's nämlich super viele Angebote mit 26% Rabatt und mit dem Code DEEP30, alles groß und zusammengeschrieben, spart ihr euch auch noch insgesamt 30 Euro auf eure ersten drei Bestellungen. Ich find's richtig nice und nutz Volt selber regelmäßig. Alle Infos, die haben wir euch nochmal hier unten in die Infobox gepackt. Da findet ihr auch den Code und den Link zum Angebot. Vielen Dank an unseren Partner Volt fürs Möglichmachen und jetzt ganz viel Spaß euch noch bei unserem Deep Dive WM Spezial.
Werbung Ende.
Wenn du anfängst zu zweifeln, gewinnst du nicht. Ich stehe am Ball, da rufe ich, komm Nia. Und die steht dann da halt einfach in der Mitte. So, Nia, mach mal das, was du wirklich gut kannst, ist Köpfen.
98. Minute, Freistoß, Lingua, Kopfball, Nia Künzer, Tor für Deutschland.
Das ist tatsächlich auch so ein bisschen surreal, dass du dann halt weißt, okay, jetzt ist Abpfiff und du bist Weltmeister. Dann sind wir ja da empfangen worden und sind dann mit dem Mannschaftsbus zum Römer gefahren. Rechts standen die ganzen Autos und sind extra dahin gefahren, um dem Bus zuzuwinken und uns da und haben gehupt und so. Ich krieg schon Tränen in die Augen, wenn ich daran denke. Ich mag den Vergleich insofern nicht 1:1, weil das Geschäft ja ein anderes ist. Also der Männerfußball, auch in der Bundesliga, da steckt ja viel, viel mehr Geld dahinter, in dem ganzen Produkt. Wenn ich zum Beispiel das Turnier letztes Jahr nehme in der Schweiz, da sind immer noch keine schwarzen Zahlen geschrieben worden bei der Euro der Frauen. Wenn du dann halt noch ein Minusgeschäft machst mit so einem Turnier, ist es schwierig zu sagen, ihr kriegt das Gleiche wie die Männer.
Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Dive im WM-Spezial. Ich bin Lenny und ich treffe mich hier jeden Dienstag während der kompletten Weltmeisterschaft mit entweder einem Weltmeister oder einer Weltmeisterin, um zu verstehen, was ihre Lebenswege waren und wie sie sowas Unglaubliches erreichen konnten. Unser heutiger Gast ist Renate Lingor. Renate ist eine absolute Legende des deutschen Frauenfußballs. Sie hat nicht nur zwei Weltmeistertitel gewonnen, sondern auch jeweils die entscheidenden Tore dafür vorbereitet und hat eine Titelsammlung zu Hause stehen. Ich sag mal so, die meisten ihrer männlichen Kollegen, die wären sehr neidisch darauf. Und das mit Recht. Wir sprechen über ihre wilde Zeit bei der WM 2003 in den USA, über dieses völlig irre Turnier 2007 in China, wie die deutsche Nationalmannschaft da alles kurz und klein geschossen hat, sie zum zweiten Mal in Folge Weltmeisterinnen wurden und ganz Deutschland für den Frauenfußball faszinieren konnten. Und gerade bei dem Thema, da merkt man, wie viel das Renate auch heute noch bedeutet. Bei der Stelle wird es auch mal ganz kurz ein bisschen emotional, aber ich finde das ganz, ganz wunderbar, einfach weil sie so eine unfassbar authentische und sympathische Art hat. Wenn euch die Folge gefällt, dann lasst uns gerne eine gute Bewertung da und folgt uns rein, um nichts mehr zu verpassen. Vielen, vielen Dank euch und jetzt ganz viel Spaß euch bei unserem Deep Dive WM-Spezial mit Renate Lingor. Kannst du dich noch an dein allererstes WM-Spiel erinnern?
Als eines der ersten auf jeden Fall. Ich war ja 99 schon dabei. Meine erste WM gewesen. 95 war ich noch recht klein. Ich war zwar 94 schon, habe ich in der Nationalmannschaft so angefangen, reingeschnuppert. Mein erstes Länderspiel dann auch erst 95 gemacht. Also ich habe sehr, sehr lange erstmal, das ist heute ein bisschen anders, auf der Bank gesessen, bis ich meinen ersten Einsatz bekommen habe. Weil gerade so damals waren halt auf der, ich bin so die zentrale Mittelfeldspielerin gewesen. Ich muss ja auch dazu sagen, ich bin jetzt halt nicht überall einsetzbar gewesen, also eigentlich nirgends außer in der Mitte. Von daher hatte ich nicht so viele Alternativen, wie das vielleicht andere hatten. Und bei mir haben halt Silvia Neid und Bettina Wiegmann auf der zentralen Position und eine Silvia Neid, bevor die sich nicht den Fuß gebrochen hat, ist sie nicht freiwillig vom Platz runter. Erst recht nicht für eine Renate Lingor, die da irgendwie mit 18 Jahren mal auftaucht. Und ich habe tatsächlich dann erst meinen ersten Einsatz gemacht, als sie verletzt, muskuläre Verletzung, zum Glück nicht schwer, aber ausgewechselt werden musste. Und da habe ich dann quasi meinen ersten Step auf den Rasen für die deutsche Nationalmannschaft gemacht. Dementsprechend war ich 95 jetzt auch noch nicht dabei, aber dann halt 99 war mein erste WM in den USA auch schon damals. Und ich kann mich nicht wirklich an das erste WM-Spiel, ich müsste ich jetzt selber sogar nachgucken, aber ich habe ein Tor des Monats geschossen bei dieser WM 99. Lag vielleicht auch so, es war gar nicht so schön, bin sogar ein bisschen hingefallen, also ihr braucht das nicht zu recherchieren. Waren nicht viele Alternativen, weil sonst kein Fußball lief. Also es war keine Bundesliga, weil es ja im Sommer war. Ja, ja. Aber es war Tor des Monats.
Stark.
Gegen Mexiko.
Crazy. Ja. Das recherchieren wir auf jeden Fall nochmal. Wie ist es denn, weil ich meine, das war ja auch damals für dich was Neues, wie es ja auch jetzt wieder bei der WM ganz viele gibt, die jetzt so zum ersten Mal bei so einem ganz großen Turnier mit dabei sind und vielleicht schon mal den Adler auf der Brust hatten, aber noch nie mit so viel Fokus und Öffentlichkeitswirksamkeit darauf. Wie war das für dich damals als junge Spielerin, so einfach aus dem Verein herauszukommen und auf einmal, na, dann bist du eine von den Elfen da?
Aufregend. Also ich habe ja auch noch nicht in einem großen Verein gespielt, ne? Also meine erste Ligastation, also Bundesliga, ist ein ganz, ganz kleiner Verein im Badischen gewesen. Das war ja damals noch eine ganz andere Zeit als heute, ne? Heute sind die großen Vereine, sind schöneren Stadien, Infrastruktur hat sich entwickelt, was ja wirklich alles super ist. Meine erste Station war der SC Klinge-Seckach, ein riesiges Dorf im Odenwald, also im Badischen. Und da habe ich ja mein erstes Stepstar gemacht. Ne? Also ich bin in Karlsruhe geboren, aufgewachsen, groß geworden und ich bin noch zur Schule gegangen. Da kam zum ersten Mal eben diese Einladung und da bist du schon sehr, sehr aufgeregt. Also wenn du das plötzlich in der kannst, ist so ein bisschen surreal tatsächlich. Ja. Also das weiß ich noch, damals kam das ja noch alles per Post, als es dann im Briefkasten war. Und ich weiß auch noch, und das hat mir meine Mama dann auch erzählt, wie ich wusste gar nicht, wie sie so im Hintergrund tatsächlich auch ihre Fäden dann noch, oder was ist Fäden gezogen?
Management.
Gar nicht so richtig, aber die Einladung kam und ich musste ja von der Schule frei bekommen und der Rektor wollte mich nicht freistellen. Und sie ist dann da angetreten, hat gesagt, so natürlich darf die. Also das war dann eigentlich gar keine Frage, dass die da plötzlich aufschlägt. Und das hat sie mir irgendwann mal später erzählt, das wusste ich gar nicht. Ne? Also für mich war das eigentlich safe, dass ich da einfach hingehen konnte. Aber das war wohl gar nicht so einfach, das hat sie mir irgendwann mal erzählt. Aber für mich war das sehr, sehr aufregend. Zum Glück hatte ich noch eine Spielerin aus dem Badischen, die auch zu dem Lehrgang gefahren ist. So dass ich wenigstens jemanden kannte schon. Und das war so meine erste Einladung. Ich weiß auch noch, dass es in Frankfurt damals stattgefunden hat.
Ja, dann erstmal danke an Mama Lingor.
Ja, tatsächlich.
weil das hat ja was losgetreten. Ich habe mir das notiert. Das ist ja der völlige Wahnsinn bei dir. Pass auf, du hast 2 Europameistertitel, 3, also neben den 2 Weltmeistertiteln, 2 Europameistertitel, 3 olympische Bronzemedaillen, 3-mal UEFA Cup, 7-fache deutsche Meisterin und 7-fache Pokalsiegerin. Also falls ihr euch davor gefragt habt, wer ist Renate Lingor, dann schämt euch, weil ihr kennt andere Fußballer vor allem, die haben viel, viel weniger Titel. Wenn du das so hörst, ist das nicht wahnsinnig surreal?
Also definitiv ist das crazy. Wobei diese Titel tatsächlich sogar viele Frauen, also viele, ich glaube, ich habe es mal recherchiert, so in der Art, also 2 WM-Titel, 2 Europameister sind viele, die haben 3 Europameistertitel. 97 habe ich meinen Fuß gebrochen kurz vorher. Den habe ich leider nicht, aber es war genau dieser Zeitraum, wo wir einfach eine Mannschaft waren, die sehr, sehr lange auf sehr hohem Niveau zusammengespielt hat. Vielleicht hat uns deswegen das auch so stark gemacht. Ne? Also ob es eine Birgit Prinz ist, Ariane Hingst, Sandra Smisek, Sonja Fuchs und. Also wir haben ja wirklich sehr, sehr viele Spielerinnen gehabt, die genau in der Zeit, also diese, war einfach ein guter Jahrgang oder Jahrgänge, ne? So von, ich war jetzt vielleicht auch mit einer der Ältesten, so von Jahrgang 75 bis 78, 80, wo wir auch dann mal Abgänge, ne, wenn dann eine, zwei, drei nach dem ersten WM-Titel aufgehört hat, wir super gut nachlegen konnten. Ne? Also gerade jetzt, wenn ich mein zentrales Mittelfeld anschaue, ich habe auf der 6 gespielt mit Bettina Wiegmann und Maren Meinert und die haben beide 2-3 aufgehört. Aber das, was danach rückte, das war qualitativ einfach genauso gut. Also wenn wir so 1-2 Positionen, 3-4 Positionen mal irgendwie doch komplett neu besetzt haben, dann waren die halt auch gut. Aber so dieses Grundgerüst war einfach sehr stark und viele haben halt auch in den 3 Top-Clubs damals Frankfurt, Potsdam und Duisburg gespielt. Das heißt, man kannte sich. Ja. Und was wir, glaube ich, auch gut geschafft haben, diese Rivalität aus der Liga in der Nationalmannschaft, dann plötzlich sind wir da ein gemeinsames Team. Also auch wenn wir da Rivalen waren und meistens so die Titel untereinander ausgefochten haben, haben wir am Ende bei der Nationalmannschaft gemeinsam um den Erfolg gekämpft. Ja. Also ich habe zum Beispiel mit Ariane Hingst, die ja in Potsdam gespielt hat, ich habe in Frankfurt gespielt und das war ja mit einer unserer größten Rivalen, habe ich mich immer aufgewärmt. Ja, also das zeigt einfach, dass doch die, oder sie war, glaube ich, mit Birgit Prinz, hat sie auch das Zimmer geteilt, ne? Das ist auch Frankfurt-Potsdam. Also das passte einfach. Also von daher war das schon eine sehr, sehr coole Zeit.
Wie hat Tina Turner euch da, wie hat ihr euch geformt? Weil ich meine, ihr wart die besten Spielerinnen, aber das macht ja noch lange nicht das beste Team aus. Eben, ja, dass ihr so rivalitätsübergreifend trotzdem so eine Mannschaft wurdet.
Ja, also definitiv haben wir auch sehr, sehr viel Tina zu verdanken. Jetzt nicht nur, dass sie uns geformt hat, sondern einfach, dass, also sie war einfach in dieser Zeit die beste Trainerin. Also sie war definitiv die Welt mit einer unheimlichen Weitsicht auch, ne? Also das, was sie uns vermittelt hat, wie sie uns stark gemacht hat, rein taktisch auch, ne? Innovativ auch war, ne? Also wir waren, glaube ich, eine der ersten Mannschaften, die wirklich auch Viererkette gespielt haben. Wir haben, damals war ja Frankreich so erfolgreich, die Mannschaft der Männer. Und wir haben Videoanalyse gemacht. Das ist, wenn man mit heute, es dauerte sehr lang. Also das war 3 Stunden und vorspulen, zurückspulen, vorspulen, zurückspulen. Wo du irgendwann schon die Augen nicht mehr aufhalten konntest und dachte so, und jetzt gucken wir nochmal Frankreich und jetzt gucken wir nochmal und wie der geht und der. Also sie hat das schon perfektioniert sozusagen, uns das einzubläuen, wie wir quasi miteinander harmonieren. Aber klar auch von den Personen, ne? Sie hat wirklich es geschafft, das Beste aus jeder einzelnen Spielerin, aber auch in einem Verbund. Wir hatten auch sehr lange Vorbereitungszeiten, das hat sie sich, so dass wir uns auch finden konnten bei den Lehrgängen, dass wir da sehr viel, ob es jetzt 1-gegen-1 oder auch in der Gruppentaktik, dann natürlich mannschaftstaktisch dann auch. Das war, glaube ich, damals doch so ein kleines Erfolgsgeheimnis, das wir hatten.
Wie war sie als Mensch drauf? Weil sie gehört schon zu einer Generation, über die findet man fast gar nichts an Interviews oder irgendwie an Clipouts, wie jetzt, keine Ahnung, bei einem Jogi Löw oder auch den Trainern davor, ja, und danach ja sowieso bei allen, da findest du ja wirklich jeden Pups, den die jemals gelassen haben im Internet. Und bei ihr ist halt, also man hat so keine Möglichkeit, sie richtig einzuschätzen, wie sie als Mensch drauf war.
Nee, weil, ja, wir hatten tatsächlich damals noch Fernsehen nicht dabei, also Social Media gab es sowieso nicht, also es fing ja gerade erst mit Handys an, also darf man auch nicht unterschätzen, wie rasant sich das entwickelt hat. Ich würde sie tatsächlich, ein Wort, was mir sofort in den Kopf kommt, ist akribisch. Also es gibt kaum jemanden, der wirklich akribischer war als eine Tina Turner. Und es gibt dazu auch eine lustige Anekdote, was sie ganz gut beschreibt einfach, dass sie, ist jetzt noch gar nicht so lange her, vor 2 Jahren, eine Therese Sjögran, die im Finale 2003 in Schweden gespielt hat, also sozusagen unsere Finalgegnerin. Und wir haben damals noch gemeinsam ein Hotelzimmer geteilt, immer mit dem Hotelzimmer, ein Hotel geteilt.
Okay, ja, das hätte mich gewundert.
Nee, ein Hotel mit der gegnerischen Mannschaft war man in einem Hotel. Das war früher so, ist ja heutzutage auch anders. Das heißt, Schweden war bei uns. Und als wir das Halbfinale gegen die USA in Portland gewonnen haben, hatten wir eine Woche zwischen dem Portland-Spiel und also dem Halbfinale und dem Finale. Und wir waren in L.A. dann damals. Und die haben die Anstoßzeit verändert für das Endspiel. Ursprünglich war es gegen Abend geplant, weil sie wahrscheinlich auch davon ausgegangen sind, dass USA das gewinnt. Jetzt hatten wir aber ein rein europäisches Finale, also mit Schweden gegen Deutschland, und die Anstoßzeit war 10 Uhr Ortszeit, sodass es quasi Primetime dann in Europa war.
Ja.
Also das heißt, wir mussten plötzlich von jetzt auf nachher ein WM-Endspiel um 10 Uhr morgens bestreiten. Und was hat Tina Turner gemacht? Die hat uns von da an, als das dann so feststand, okay, erstmal durften wir ein bisschen feiern, aber als wir dann in L.A. angekommen sind, sind wir jeden Morgen immer eine Stunde früher aufgestanden, sodass es am Ende dann 5 Uhr morgens war, wo wir aufgestanden sind, um einfach dieses Zeit, ne, so sonst bist du um 10 Uhr gerade zum Frühstück gelaufen, ne, so ungefähr, ne, also so sprich, man müssen jetzt in euren Kopf irgendwie kriegen, dass ihr um 10 Uhr hellwach seid. Ja. Ne, und ich habe mich mit Therese da mal drüber unterhalten, weil die hat uns dann mal gesehen, als wir dann irgendwann mal um 7 Uhr unter der Woche plötzlich vom Spaziergang mit der Mannschaft, mit Ball, ne, haben wir da irgendwie so eine kleine Aufwärmgeschichte gemacht, und die haben uns gesehen, was machen die Deutschen denn da? Und am Ende sagt sie, okay, also vielleicht ist das der Grund, weshalb die am Ende doch ein bisschen wacher waren als wir. Und das ist Tina Turner. Also das finde ich, auch wenn die Geschichte jetzt sehr lang war, aber das beschreibt das. Also sie war sehr, sehr in allem, was sie gemacht hat, hat sie eine Idee gehabt, die sie dann auch durch. Wir fanden es scheiße. Also wer will freiwillig? Und du denkst so, jetzt muss ich ja irgendwie um 6 Uhr morgens immer aufstehen. Was will sie denn jetzt schon wieder?
Ja.
Aber wenn man im Nachhinein drüber nachdenkt, ne, ist das alles, hatte die da wirklich echt eine perfekte Idee.
Mega.
Ja.
Lass uns da mal voll reingehen. Wir sind in den WM-Spezialfolgen des Deep Dive. Lass uns direkt in die erste von den beiden Weltmeistertitel-WMs reingehen, 2003 in den USA. Du kamst ja mit einem total geilen Momentum eigentlich raus, weil ihr seid gerade mit Frankfurt Meisterinnen und Pokalsiegerinnen geworden. Und da war ja gefühlt auch noch der halbe Kader Frankfurt. Da war Pia Wunderlich, Birgit Prinz, Steffi Jones, Sandra Minnert, du?
Ich glaub, hab ich Sandra Smisek?
Ja, das war gefühlt, halb Frankfurt ist ja da einfach mit. War das wirklich wie auf so einer Rutsche, dass man da einmal quasi diesen Flow mitnehmen konnte?
Ja, ich glaube, dass nicht nur, dass es an Frankfurt logischerweise nicht alleine lag. Ne? Also dafür waren wir einfach dann auch in der Startelf zu durchmixt.
Aber vom Gefühl. Nee,
Künstler hast du noch vergessen. Nee, ne?
Der klar.
Wie kennst du? Also wir hatten eine gute Truppe und ich hab ja auch 12 Jahre in Frankfurt gespielt und das lag jetzt ja nicht nur da rein, dass man erfolgreich war, sondern ich habe mich ja da wohlgefühlt. Ich habe mich wohlgefühlt mit meinen Mitspielerinnen. Aber auch mit den anderen, wie gesagt, ich habe es ja gerade gesagt, ich habe mich mit Ariane Hinks aufgewärmt. Mhm. Wir haben uns gut verstanden, alle auch drumherum, ne? Und wir hatten ein wirklich gutes Gemeinschaftsgefühl. Und auch wenn es eine Floskel ist und ich irgendwo jetzt was reinspringen muss, aber am Ende gewinnst du nur, wenn du ein Team bist. Ja. Also du gewinnst, weil du kannst gut sein, ne? Aber nur wenn du ein Team bist und der eine für den anderen auch da ist und du wirklich eine gute Zeit hast, weil du bist lange zusammen. Nur dann kannst du erfolgreich sein, weil dann das ist das Letzte, heutzutage noch mehr als es früher war, weil die Nationen noch enger aneinander gerückt sind, aber es ist definitiv hilfreich, dass man sich kennt. Ne? Also ich muss eine Birgit Prinz nicht erst kennenlernen, weil ich habe mit ihrem Verein gespielt und gerade auf so einer Achse, ne, aus dem Mittelfeld, ich war jetzt auch eine Spielerin, die Pässe eben in die Tiefe gespielt hat und sie wusste, ich spiele den Ball und sie läuft dann halt auch schon. Dann hast du eben diesen einen Momentum mehr, ne? Oder diese kurze Situation, wo du vielleicht einen Schritt voraus bist im Gegner, weil du dich einfach kennst und weil du dich verstehst und auch weißt, wie die ein oder andere tickt. Und gerade bei der WM 2-3, da kommen wir wieder auf Tina Teune. Wir haben sehr, sehr viele Freistöße trainiert. Jetzt haben wir, man redet immer nur so von dem Golden Goal Near, ne? Also wo ich den Freistoß trete sie köpft. Aber auch das, eigentlich passt das zu dem, was du gerade gesagt hast, ne? Wir kennen uns, ne? Also wenn ich auf diese Situation angesprochen werde und wenn man mal das laut dreht, ne, den Fernseher, dann hört man das. Ich stehe am Ball. Und dann rufe ich, komm Nia. Ne, Nia ist ja gerade mal eingewechselt worden. Die hat ja noch gar nicht so viel Spielzeit gehabt während der WM. Aber dann hast du diese Situation aus dem Halbfeld. Wir haben die in der Vorbereitung sehr, sehr viel trainiert. Und ich kenne ja Nia. Also ich habe mit ihr einfach da schon lange zusammengespielt. Und wenn ich was von ihr kenne, ist, dass sie Kopfbälle kann. Ne, und wenn die dann da drin ist, dann hast du ja einen Plan irgendwo, ne? Und dann kannst du dir viel überlegen oder du denkst dir, so, Nia, mach mal das, was du wirklich gut kannst, ist Köpfen. Ne? An diesen Ball, den ich da reinspiele, der ist ja jetzt gar nicht so spektakulär, weil der ist ja eigentlich einfach so relativ leicht hoch. Also er ist jetzt gar nicht irgendwie groß scharf und dass da jetzt einer irgendwie, sondern sie musste ja schon ein bisschen was tun, damit, indem sie hochspringt zum Ball geht. Aber das ist genau das, was ich wollte. Ne? Also so komm hier im Sinne von, ich spiele dir den irgendwie da locker mal rein und mach mal was.
Aber
so,
das,
ne?
Das ist wirklich der Wahnsinn. Also weil du jetzt gesagt hast, es war gar nicht mal so gut, wenn man sich das mal alles in Summe anschaut, was du und was ihr da fabriziert habt, gerade aus so Freistoßsituationen, aus Eckballsituationen heraus, das ist eine unfassbare Abstimmung, die ihr da hattet. Mhm. Da gehen wir auch gleich noch voll im Detail rein. Lass uns noch bei diesem Team Spirit bleiben. Als ihr dann rübergefahren seid nach Amerika in die USA, ihr hattet ja im Gegensatz zum Männerfußball nicht so dieses eine Mannschaftscamp, dieses eine Mannschaftslager, wo man dann immer bleibt und dann von da aus so sternfahrtenförmig quasi immer hin und her pendelt, sondern ihr habt ja immer jeweils, wart ihr immer dort, wo ihr gerade eben so gespielt habt. Hat das nicht einen wahnsinnigen Klassenfahrts-Vibe, gerade wenn man sich so gut versteht und kennt?
Ja, vielleicht ein bisschen sogar schon, war jetzt nicht so der erste Hintergedanke, aber ich finde es teilweise gar nicht so schlecht auch, ne, weil du immer wieder was Neues auch siehst, ne, und du kannst ja auch mal aus dem Hotel raus. Das ist ja bei den Männern Und auch heutzutage teilweise bei den Frauen ein bisschen anders geworden. Aber ich würde mal sagen, primär bei den Männern ist auch noch schlimmer, wenn die aus dem Hotelzimmer gehen. Die können sich ja teilweise gar nicht frei bewegen. Das ist bei uns ja anders, ne? Wenn wir jetzt, egal wo wir sind, dann kannst du auch mal einfach auch mal einen Nachmittag rausgehen und kannst dir vielleicht auch mal die Stadt angucken und kannst dir mal die Beine vertreten und einfach mal auch den Kopf freipusten. Ja. Ne? Und bei den Männern musst du ja schon gucken, dass du dann eher so ein bisschen Programm drumherum machst. Man hört immer so schön diesen Lagerkoller, ne? Dass sie den nicht bekommen. Und den gibt es tatsächlich, ne? Weil du brauchst auch mal einfach diese Zeit für dich einfach, ne? Was zu machen. Was ich übrigens, wenn ich mit den zwei 14ern spreche von Rio, die sagen genauso dieses Campo Bahia, was die hatten, ne? Die hatten diese Möglichkeit, einfach mal rauszugehen an den Strand, ne? Also, das ist schon nicht ganz unwichtig auch eben diese, dass du auch mal so ein bisschen rauskommst, vielleicht auch mal mit der Family, wenn sie denn vor Ort ist, einfach mal ein bisschen Zeit verbringen, weil du musst auch mal weg vom Fußball, du musst auch mal deinen Kopf ein bisschen frei kriegen. Und deswegen, das hatten wir, indem wir halt dann wirklich von A nach B gereist sind, bist du wieder in einer neuen Stadt, ne? Dann finde ich jetzt auch gar nicht so unspannend, wenn ich ehrlich bin. Also ja, statt nur jetzt irgendwie, ich fliege dahin, spiele und fliege wieder zurück. So, ne? Und bin dann wieder in
nach Columbus, Ohio. So, das ist jetzt vielleicht nicht das erste Reiseziel, was man sonst so ansteuern würde wahrscheinlich. Ne?
Ja, also deswegen, also heutzutage, ich kann es total verstehen, ja, aber umso mehr musst du was drumherum eben bauen, damit eben die Spieler und Spielerinnen sich wohlfühlen. Weil das ist schon wichtig auch, dass du dieses Gefühl hast, okay, ja, ich habe auch neben dem, dass ich jetzt fokussiert sein muss, jetzt ist Training angesagt, jetzt ist das, brauchst du eben auch mal die Zeit, tatsächlich auch mal zu resetten und einfach auch mal den Kopf frei zu bekommen.
Und war das auch das, was euch so durch diese ersten Gruppenspiele da getragen hat? So, ich meine, gegen Kanada, gegen Japan, hier und da kleine Patzer, aber war trotzdem total stabile 6 Punkte. Also gab es halt gar nichts zu diskutieren, dass man eben auch natürlich einerseits die spielerische Qualität, das ist natürlich das Nonplusultra in einem Fußballspiel, aber dass so das Drumherum auch so gepasst hat.
Ja. Definitiv, weil es drumherum hat gepasst. Ich habe es vorhin ja kurz gesagt, also wir haben uns einfach auch gut verstanden. Ne? Also die Trainingseinheiten waren intensiv, aber auch in der Vorbereitung. Ne? Man merkte schon, Maren Meinert kam zum Beispiel zurück. Die hatte auch ihre Karriere in der Nationalmannschaft schon beendet und wurde dann in den USA MVP, also ne, beste Spielerin der Liga. Ne? Und dann fliegst du in die USA zu dem Turnier da und hast eine Spielerin in deinen Reihen, also die für Deutschland gespielt hat, die beste Spielerin in der amerikanischen Profiliga wurde. So denkst, die uns auch immer gesagt hat, ey, wir sind auch richtig gut, ne? Also wir brauchen uns nicht zu verstecken. Und wenn du intrinsisch aus der Mannschaft heraus, ne, quasi deine Mitspielerin, die auch noch sagen, ne, neben dem, dass du natürlich das auch von der Trainerin gezeigt bekommst, ist das aber nochmal glaubwürdiger, ne? Und dann, was ich auch immer gerne erwähne, ist, dass eben nicht nur die 11, und wir hatten eigentlich so die 11, 12, 13, die eigentlich regelmäßig auch also so gespielt haben. Und dann, klar, sind die anderen Spielerinnen immer mal wieder reingekommen. Aber wir waren wirklich, alle Spielerinnen, die dabei waren, haben ihren Teil dazu beigetragen. Ne? Ich habe mit Sandra Smisek zum Beispiel das Zimmer geteilt. Die hat 2003 relativ wenig gespielt. Ja? Die hatte mal so Kurzeinsätze. Aber du hast die immer gehört. Ne? Die waren am Anfeuern, die waren am auch außerhalb, ne? Dann hat die ein Plakat gemacht, ne? Hier, heute müsst ihr, ne, auf den Platz bringen, Leidenschaft und so. Und das gehört ja auch dazu, ne? Ja, wo du das Gefühl hast, nicht, ich teile mit ihr das Zimmer, und die ist irgendwie abgefuckt, weil sie nicht spielt, ne? Das ist mir ja nicht hilfreich für eine Spielerin, die spielt und dann denkt, ja, aber es tut mir total leid für dich, weil du jetzt nicht spielst. Dieses Gefühl hatte ich nie, ne? Weil ich wusste, die stärkt mir zu jeder Sekunde den Rücken. Und das brauchst du. Du brauchst diese Rückendeckung deiner eigenen Mitspielerin auch. Und das hatten wir.
Das hattet ihr enorm. Und deswegen lass uns mal ganz kurz über dieses dritte Gruppenspiel sprechen. Argentinien. Was habt ihr gegen die? Weil 2003 7-0. 2007 11-0. Was habt ihr für ein Problem mit denen?
Ja, vielleicht lagen sie uns einfach zu der Zeit. Also man muss auch dazu sagen, dass Argentinien zu der Zeit jetzt auch nicht unbedingt zu den im Frauenfußball zu den Nationen waren, die jetzt ja super auf. Da gehörten andere Mannschaften wie China oder so, gerade auch die skandinavischen Länder dazu. Bei uns ist auch immer so, was tatsächlich auch schön ist, dass wir 3-0, wir sind nie satt gewesen. Ne? Also irgendwie hat jeder immer weitergemacht. Ja. Also das hat uns vielleicht auch ausgezeichnet, dass wir nicht gesagt haben, oh, jetzt machen wir mal, ja, wir führen 3-0. Machen wir mal langsam, weil wir haben ja noch ein langes Turnier vor uns. Sondern wir waren eigentlich immer heiß, weiterzumachen. Also immer weiter Tore schießen zu wollen. Also dieser Hunger nach einfach erfolgreich zu sein, Tore zu schießen, der war nach dem 3-0 noch nicht gesättigt.
Das war übrigens ein 6-1, also ihr habt doch noch eins kassiert.
Ja, doch noch eins kassiert, ja.
War das in so einem Spiel dann nochmal umso bitterer, dass Steffi Jones hat sich dann da einen Kreuzbandriss gezogen, dass man dann so denkt, okay, sie liegen uns, wir können da voll vorne reinkloppen, wir haben Spaß und dann passiert sowas Unnötiges so?
Ja, also es war ja kein Foulspiel. Ja. Da sagt man halt einfach immer so, sowas passiert halt. Und es war natürlich traurig, ne? Und es ist immer gerade so eine Persönlichkeit auch, ne? Und so eine gestandene Spielerin aus dem Turnier fällt. Und wir waren natürlich immer an ihrer Seite dann auch. Ja. Und die ist ja dann auch sozusagen immer nachgekommen dann auch. Aber das, man könnte ja jetzt meinen, das gibt so einen Dämpfer, ne? Aber das sagte ich vorhin zu dem, es war immer klar, fällt einer aus, also jetzt nicht unbedingt verletzungsbedingt, sondern aus welchen Gründen auch immer, dann haben wir starke Persönlichkeiten, die da sind und dann einfach parat stehen. Und das hatten wir eben da auch. Also man hatte jetzt nicht, jetzt ist uns jemand weggebrochen, jetzt plötzlich, jetzt können wir keine Leistung mehr zeigen. Mhm. Das hatten wir damals nicht, aber klar ist es immer hart, wenn eine Spielerin ausfällt, aber das zu kompensieren macht einen ja erst recht stark.
Ihr habt die Gruppenphase dann mit Bravour abgeschlossen, gelinde gesagt, und hatte dann vorm Viertelfinale noch ein bisschen Zeit, einfach weil die Spiele nicht mehr ganz so eng aneinander getaktet waren. Und wenn man da sich zurückdenkt in die USA von 2003. Heute sind ja diese Spielstätten alle super politisiert und so weiter. Damals denke ich dann eher an so, das war halt das popkulturelle Mekka. Du hattest Britney Spears, du hattest Beyoncé, die ganzen Leute sind alle mit diesen kleinen iPods rumgerannt. Wie war das für euch, da auch mal so ein bisschen mal durchatmen zu können, eben vor dem Viertelfinale mal ein bisschen auf Entdeckungstour gehen zu können, in dieses geheiligte Land USA da einmal mal tief reinzutauchen?
Das meinte ich mit diesem Kopf ausschalten, einfach mal rausgehen, shoppen gehen. Ne? Dafür hast du einfach dann auch mal Zeit gehabt. Neben dem Training logischerweise. Ne? Ja. Aber dass du halt einfach mal auch einen Nachmittag frei hattest. Und meine Familie zum Beispiel, meine Eltern und mein Bruder haben mich überrascht in den USA.
Schön.
Ja, die sind nach Washington gekommen und ich wusste nichts davon. Die standen dann plötzlich einfach unten in der Lobby, was super geil war. Und die haben uns dann begleitet. Also die haben dann, erst dann gebucht, als wir dann weitergekommen sind, dann haben sie gebucht, sind auch nach Portland geflogen, ne, dann von Portland nach LA, also sie sind dann quasi uns nachgereist. Das heißt, ich war mit meiner Family dann mal auch was essen oder einkaufen, also da kann ich mich einfach gut erinnern und das tut gut, dass man dann einfach eben so ein bisschen Luft holen kann, Zeit haben kann. Und dann kamen auch übrigens erst die Medien, ne? Also das war dann auch, glaube ich, noch extremer dann nach dem Halbfinale natürlich auch, wo wir dann ja eine Woche hatten, wo dann plötzlich gerade die Öffentlich-Rechtlichen, die ja damals die Spiele noch allein übertragen haben, dann doch auch mal uns einen Nachmittag begleitet haben, so fünf Spielerinnen. Das hat man ja dann oft mal gern gemacht, ne? Also weil das war ja dann die einzige Anfrage, die man dann mal so hatte. Und dann ist man damit irgendwie in Santa Monica Beach gefahren und hat dann irgendwann einen auf, keine Ahnung, machen da jetzt mal so ein Surf-Gedöns so. Also da hat man dann halt einfach auch mal, und das hab ich auch gern gemacht, ne? Also ich kann mich da super gut noch dran erinnern, wie viel Spaß wir da einfach hatten, da Quatsch zu machen mit dem Fernsehen. Und ja, das vielleicht war es das auch eben,
Unbeschwert.
Unbeschwert ist ein super Wort. Ja, dieses Unbeschwerte. Mega. Und trotzdem eben, wenn es dann wieder auf den Platz ging, eben fokussiert zu sein und erfolgreich sein zu wollen.
Das ist wirklich, ihr habt wirklich keine Gnade walten lassen. In Portland war ja dann das nächste Spiel gegen Russland. Auch da 7-1, wo man sich auch denkt, ja gut, das ist halt wirklich ein Statement. Aber es war so ein bisschen komisches 7-1, finde ich zumindest, weil in dem Sinne, dass meistens ist es ja so, wenn sich mal diese Tore öffnen und dann ein Tor nach dem anderen fällt, ist das meistens in der ersten Halbzeit, weil da einfach der Gegner auch noch risikobereiter ist. Bei euch war es ja, also genauso war es ja auch beim 6-1 gegen Argentinien im Spiel davor, genau das gleiche Schema. In dem Fall war das so, ihr habt euch echt relativ schwer getan und ist kurz vor der Pause das 1-0, gefallen. Dann kommt ja wieder raus, es zermürbt sich so ein bisschen weiter und dann ab der 60. Minute ist Schützenfest angesagt gewesen bei euch. Weißt du noch, wie du das da mitbekommen hast? Weil da stehst du auf dem Platz und denkst, was ist denn hier los? Das ist ja wie dieses 7:1 damals 2014 gegen Brasilien.
Ja, aber man spielt sich in so einen Flow. Man merkt einfach, dass, ich meine, der Gegner, wenn du dieses Momentum, das, wie du es gesagt hast, bei Brasilien war das ja nichts anderes. Ne? Dann sind die ja wie ja so ein bisschen parallelisiert so, ne? Also so sprich, ups, das ist jetzt hier bereit, vielleicht auch nicht mehr so fokussiert. Und wenn du dann einfach weitermachst, eigentlich musst du dieses Momentum im Spiel immer für dich ausnutzen. Ne? Und ich weiß, dass wir im Nachhinein, wir haben ja immer eine sehr lange Vorbereitung gehabt im Vorfeld und wir waren ja eigentlich genau auf den Punkt, und das ist auch etwas, was Tina Teune und unter natürlich auch damals schon mit Silvia Neid einfach perfekt hinbekommen hat, dass wir gefühlt ab der 60., 65. Minute nicht müde wurden. Ne? Also, und dass die anderen irgendwie schon. Ne? Also, und es war ja schon sehr, sehr warm in den USA auch. Ne? Also mit der Hitze zurechtzukommen und tatsächlich hinten raus immer noch dieselbe Energie zu haben wie zu Beginn des Spiels und weiterzumachen, ne? Dran zu bleiben und nicht irgendwie einen Gang zurückzuschalten und schon ans Nächste zu denken. Also das haben wir halt nicht gemacht, sondern eben dieses, ja, jetzt macht's doch erst richtig Spaß, ne? Also weil die Füße von denen werden schwer, ne? Ja. Und dann hast du auch noch vielleicht dieses eine Tor Vorsprung und dann da reinzustechen, genau in dieses Momentum rein, haben wir, glaube ich, perfekt gerade bei dem Turnier 2-3 hinbekommen.
Werbung.
Leute, wir haben einen richtig geilen Deal zum Fußballgucken für euch am Start. Gemeinsam mit unserem Partner Volt, übrigens offizieller Supporter der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026, wollen wir euch die Zeit gerade ein bisschen chilliger machen. Neben 104 Spielen gibt's sowieso mehr als genug Alltagsstress und gerade da wollen wir so ein bisschen für Entspannung sorgen. Arbeit, Haushalt, Kinder, Sport, wir können euch das leider nicht alles abnehmen. Dafür gibt's von uns für euch eine kleine Finanzspritze für Essen und Snacks, damit ihr die Zeit mit euren Lieben genießen und Fußball schauen könnt. Das Ganze geht super easy mit der Volt-App und egal, ob ihr euch was bei eurem Lieblings-Italiener um die Ecke bestellt oder frische Lebensmittel. Das Essen kommt super schnell, ihr spart euch Zeit und schont dabei auch noch euren Geldbeutel. Gerade gibt's nämlich super viele Angebote mit 26% Rabatt und mit dem Code DEEP30, alles groß und zusammengeschrieben, spart ihr euch auch noch insgesamt 30 Euro auf eure ersten drei Bestellungen. Ich find's richtig nice und nutz Volt selber regelmäßig. Alle Infos, die haben wir euch nochmal hier unten in die Infobox gepackt. Da findet ihr auch den Code und den Link zum Angebot. Vielen Dank an unseren Partner Volt fürs Möglichmachen und jetzt ganz viel Spaß euch noch bei unserem Deep Dive WM Spezial.
Der nächste Gegner war ja eigentlich fast schon Endgegner, auch wenn es so das Halbfinale war, USA. Die dominierende Macht eigentlich, die haben euch auch 4 Jahre davor bei der WM im Viertelfinale rausgekickt. Und dann natürlich auch noch bei denen zu Hause, da muss die Luft muss ja gebrannt haben, oder?
Ja, hat sie auch. Aber dann, also das, ich meine, ich werde das auch nie vergessen, als wir in Portland gespielt haben. Man geht ja vorher immer so mal raus und schaut sich so das den Platz auch so ein bisschen an. Und ich kam dann so irgendwie aus der einen Katakombe und wollte so Richtung Platz gehen. Und dann plötzlich schrien alle so, da waren so kreischende Kinder, die alle irgendwie, da habe ich gesagt, ach, das ist ja aber nett, ne, so. Bis ich dann eben festgestellt habe, dass Mia Hamm, die ja der absolute Superstar damals war, zeitgleich quasi so an der Seite rauskam, dass nicht mir galt. Und habe ich gedacht, oh, okay, ich weiß, was mich hier erwarten wird. Ne? Also weil es war einfach so ohrenbetörend laut. Die USA war zu der Zeit, lange Zeit, über Dekade hinweg, die beste Mannschaft der Welt, mit Abstand einfach. Ne? Auch wenn wir in Europa, ne, wir brauchten uns jetzt auch nicht zu verstecken, weil wir haben nun mal einfach viele Europameistertitel schon in der Tasche gehabt. Deswegen, wenn du dann eben so eine Maren Meinert, die einfach die Spielerinnen alle kennt, die Liga kennt, die gesagt hat, ey, wir sind genauso gut, wenn nicht sogar besser, wenn jeder das abruft. Und wenn du das hast, ne, so diese intrinsisches Gefühl einfach, ne, dann gehst du da auch gar nicht mit so viel Angst rein, sondern eher mit positiver Motivation. Also, aber auch jeder für sich, aber auch jeder mit dem Gedanken, das ist nun mal die Weltranglisten Nummer 1. Die sind einfach die beste Mannschaft der Welt, aber wir sind auch gut. So, ne? Und wenn jeder muss halt ihre Bestleistung abrufen und wenn wir das machen, können wir die schlagen. Am Ende hört sich ein 3-0 super, super deutlich an. Das war es nicht so ganz, ne? Muss ich jetzt niemandem so erzählen. Kann auch sagen, das war so, aber es war es nicht. Also Silke Rottenberg hat, glaube ich, das Spiel ihres Lebens gemacht. Ja. Also ne, da sieht man ein paar Aktionen, sagt, würde ich heute vielleicht einen Elfmeter geben gegen uns, bestreitet sie immer und ich sage immer, ja, okay. Aber es war schon auch knapp, ne? Aber nichtsdestotrotz haben wir das Ding nach Hause gerockt und es fragt dann am Ende keiner mehr, wie es entstanden ist.
Du hast ja zum 1:0 noch aufgesetzt. Also
ja, und auch das, auch dieses 1-0, ne? Viele reden eben so von dem Nia-Künzer-Tor, aber dieses 1-0 mit der Ecke, den Weg, den Kerstin Garefrekes geht, oder der Ball, der da kurz kommt, das ist trainiert gewesen. Ne? Da hatte ich so einen Oberschenkel in der Vorbereitung, weil ich diese Ecke einfach, ne, also 100-fach gemacht habe und sie ist 100-mal genau diesen Weg gegangen. Ne? Also das ist
crazy.
Ja, das ist jetzt kein Zufall gewesen, dass das halt auch passieren kann dann. Also wenn du es trainierst, automatisierst, dann führt es am Ende, vielleicht am Ende, ist es genau dieses eine Mal, wo du erfolgreich bist. Ne?
Das erklärt diese unfassbare Präzision, die du da auch immer am Start hattest, weil das ist wirklich, du denkst dir wirklich, du hast irgendwie, bist mal noch kurz in die Katakomben gerannt, hast dir einen Taschenrechner geholt und irgendeine Flugbahn berechnet, weil es halt so auf den Punkt ist. Aber klar, wenn man das halt genauso mantramäßig immer und immer und immer
stundenlang, wieder. Stundenlang, ja, Standardtraining, wirklich von. Und ich meine, muss ja, das habe halt nur ich gemacht, ne? Also heutzutage gibt es ja auch, von der Position macht es der, von der da, ne? Also es gibt natürlich auch so einzelne Spieler, die es von vielen Situationen, also aus vielen Situationen weiterhin machen. Ja. Aber bei uns war es halt, ich habe die Freistöße, ich habe den ruhenden Ball gehabt. Und egal von welcher Seite er eben kam, aber auch die habe ich, wie gesagt, trainiert. Und die Spielerinnen müssen ja aber auch dahin. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du den spielst und wenn dann die das dann doch nicht macht, dann kannst du das noch so viel trainieren. Also das heißt, jede Einzelne wusste ganz genau, wo sie hinzulaufen hat, wie die Idee ist. Und so umso schöner, wenn du es so viel trainierst, dass es dann am Ende sogar zum Erfolg führt.
Ja. Ja. War das so ein bisschen das vorgezogene Finale gegen die USA im Halbfinale?
Würde ich schon sagen, auch wenn ich jetzt Schweden damit jetzt, die haben auch ein sensationelles Turnier gespielt, aber gerade weil es in den USA auch irgendwie war, wenn ich auch heute gefragt werde, was ist das Spiel, an das du dich am meisten erinnerst, kann man sagen, müsste man normalerweise sagen, das Endspiel. Aber tatsächlich war es das USA-Spiel in Portland, weil es einfach die Mannschaft war, die bis dato niemand geschlagen hat.
Ich weiß, warum du dich nicht mehr ans Endspiel erinnerst.
Das Endspiel war 10 Uhr morgens.
Das Endspiel war am 12. Oktober.
Doch, ich erinnere mich daran.
Du hast am
11.
Geburtstag.
Ja, richtig.
Ihr wart einfach noch alle blau, deswegen.
Ja, genau. Ja, dann geht man auch ein bisschen lockerer mit so einem kleinen Kater, spielt sie.
Um 10 Uhr morgens.
So, Gerüchte. 10 Uhr morgens,
aber, genau. Aber war da überhaupt an sowas zu denken, wie zumindest mal irgendwie sich zusammenzufinden, ein bisschen zu feiern? Oder
nee, irgendwas? Nee, haben wir nicht gemacht. Ich bin auch tatsächlich ein bisschen krank geworden in der Nacht. Das heißt, es war sowieso, der Fokus ist da einfach viel zu. Also es ist für mich eher ein Geschenk gewesen, ein nachträgliches Geschenk zu meinem Geburtstag. Und eigentlich war es mir auch egal, ob ich an dem Tag oder am Vortag Geburtstag hatte. Okay. Es war ganz im Gegenteil. Also meine Mitspielerinnen haben dann auch immer noch so Scherze gemacht, selbst an meinem Geburtstag Frühstück Salz in den Kaffee zu streuen oder so. Ja, ja, also. Ja, das ist halt die Lockerheit, die wir tatsächlich auch hatten und einfach nicht alles zu ernst zu nehmen und
Da habe ich mich mal schön noch weggeprankt da gegenseitig. Das Finale selbst, also abgesehen davon, dass es gottlos früh war ja dann aber schon von der Dynamik her sehr anders, als ihr es eigentlich gewohnt war, weil Schweden enorm starke Defensive. Und dann auch diese sehr ungewohnte Situation für euch, in Rückstand zu geraten. Weil natürlich ist eine Mannschaft, die den Gegner immer wegbombt, einfach in so einem Flow drin. Aber wie habt ihr das für euch emotional, moralisch so ein bisschen auffangen können? Also, oh, okay, jetzt haben wir schon die USA geschlagen, relativ eindeutig mit 3-0. Jetzt kommen hier die Schwedinnen, die nicht diese Weltmacht sind, und die machen das 1-0.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also während des Spiels, ich glaube, wir haben, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir so in der Schockstarre verfallen sind und plötzlich, weil was man ja oft hat, so, ich kenne die Situation irgendwie jetzt gar nicht, sind mit einem Rückstand, weil wir, es ging ja immer hin und her. Also wir hätten auch ganz ehrlich mit einem Golden Goal gegen uns verlieren können, ne? Weil die hatten einfach diese Chancen auch. Da ging ein Kopfball an den Pfosten, unserer ging halt rein. So, auch das war nicht so deutlich, aber wenn du anfängst zu zweifeln, gewinnst du nicht. Und ich glaube, das konnten wir ganz gut. Also dieses, wir waren mental einfach eine sehr, sehr starke Mannschaft und jede einzelne. Da waren so, eine Birgit Prinz sagt nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir liegen jetzt 1-0 hinten. Ja. Ne, da ist Attacke und weiter geht's. Ne? Also und da hatten wir einfach zu viele, glaube ich, gute Personalities. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was du in der Mannschaft auch brauchst, ne, um erfolgreich zu sein. Einfach diese Leader auf dem Platz, die, wenn es schwer wird, zeigen, dass es geht weiter. Ne? Ja. Die das dann auch wirklich sowohl verbal als auch eben, dass sie es körperlich zeigen, ne? Dass wir einfach weitermachen, ohne jetzt da irgendwie parallelisiert zu sein, sondern diesen Fokus beizubehalten. Wir haben ja auch relativ schnell Anschlüsse gehabt. Ne? Also es ging ja jetzt nicht über irgendwie, also wir laufen jetzt 40 Minuten irgendwie diesem 1-0 hinterher. Ne? Also es war ja schon so, dass wir zumindest Chancen uns erarbeitet haben und diese Anschlüsse dann auch, dass das Spiel dann doch immer relativ offen war. Wir standen ja jetzt nicht hinten da drin und dachten, hoffentlich, wann kriegen wir denn jetzt endlich eine Chance, sondern das Spiel war ja wirklich, es ging vorne, hinten, also du hattest gar keine Zeit zum Nachdenken.
Aber woher kam dann dieses Selbstbewusstsein? Ich finde es schon krass, was du gerade schon angesprochen hast mit Goal and Goal. Also nach 90 Minuten stand es dann eben noch 1-1. In der Verlängerung ist auch erstmal nichts, also in der 90 plus eine Minute und dann ging es in die eigentliche Verlängerung. Und dann hast du ja eben diese Situation mit dem Golden Goal, die wir heute gar nicht mehr kennen. Und ehrlich gesagt, ich bin auch ganz froh, dass ich das nie so richtig miterlebt habe, weil ich es einfach total ein komisches Konzept finde, dass so, okay, hier Schluss aus, das war es jetzt, so auf einmal ist. Woher kam dieser Mut, da noch so krass nach vorne zu spielen und so viel Stoff zu geben in die Offensive, weil du kannst dir mit einem Konter, den du dir fängst, kann ja sofort alles vorbei sein. War das aus eurem spielerischen Selbstverständnis heraus, dass ihr gesagt habt, nein, wir werfen immer noch alles nach vorne? Oder woher kam das?
Wir haben ja nicht alles nach vorne geworfen. Also erster Gang ist, ne, vorne Abschluss ab nach hinten, ne? Oder Fehlpass, alle ab nach hinten füreinander zu kämpfen. Ja, klar, also ich glaube, ich meine mich zu erinnern, ich habe ja auch gespielt, dass ich nie im Kopf hatte, wenn wir jetzt irgendwie ein Tor kriegen, dann ist das Spiel vorbei. Tatsächlich, das hatte ich nie im Kopf. Also das und ich glaube, unser Spiel an sich war einfach so ausgerichtet, dass wir immer unser Spiel dem Gegner aufdrücken wollten, wohl wissend, dass wir auch gewisse Sachen einhalten müssen. Wir wissen, dass eine Hanna Lundberg eine starke Spielerin, eine starke Stürmerin ist, dass man die doppeln muss, ne? Sonst ist sie einfach zu gefährlich und. Also das weißt du ja, ne? Aber das nicht in dem Sinne, dass du ängstlich da dran gehst, sondern ganz im Gegenteil, ne? Ja. Die ist stark, also zu zweit, ne? So, und ich glaube einfach, unser Verständnis ist immer dieses Spiel nach vorne gewesen. Wir sind eine Mannschaft gewesen, die nach vorne gespielt hat, die eben das taktische Mittel hatte, nach vorne zu spielen. Und am Ende, muss man auch ganz klar sagen, gehört halt auch das Glück dazu, ne? Ich habe es vorhin auch gesagt, also es hätte genauso gut das Golden Goal gegen uns fallen können. Dann wäre es so gewesen, aber dann hättest du dir nichts vorwerfen können. Ja. Sondern du hast es versucht, du hast dein Bestmögliches gegeben. Und am Ende wurde es ja auch dann belohnt.
Dann nimm uns bitte noch mal einmal mit in diese Situation in der 98. Du legst dir da den Ball zurecht aus so halbrechter Position. War das auch einfach so dieses Business as usual, weil du halt auch nicht nur die Ecken, wie du es vorhin gesagt hast, sondern halt auch das tausendmal geübt hast oder was ging da in dir vor davor?
Naja, also Business as usual nicht ganz, weil es ist ja schon ein Endspiel und es ist eine gute Situation. Ja. So, ne? Also das heißt, du bist dabei. Ist trainiert. Ne? Also cool, weiß gar nicht, ob ich da so cool war oder so. Angespannt ist man auf jeden Fall. Ich kann mich sogar vorher eher dran erinnern, wenn man noch weiter ein bisschen zurückspult in der Situation ist, dass ne, es gab dieses Foul, was wohl von den Schwedinnen auch so ein bisschen umstritten war. Also die haben das jetzt nicht so unbedingt als Foul gesehen. Ne? Da hat man halt gemerkt, wir waren da mit dem Schiedsrichter beschäftigt. Und Maren stand auf der rechten Seite, halb rechts. Also ich gehe ja schon so Richtung Ball und die war frei. Ne? Und dann, ich lege mir den Ball halt hin und bin schon am Denken so ein bisschen. Ne? Was machst du jetzt so mit der Situation? Und habe eigentlich schon fast eine Fehlentscheidung getroffen in dem Moment, weil ich hätte ja einfach, wenn ich schnell ausführe, dann ist die Maren halb rechts, ne, ist die frei, weil, wie gesagt, die Schwedinnen abgelenkt waren, noch ein bisschen ja so rumlamentiert haben an dieser Entscheidung. Und die Maren ärgert sich auch noch darüber, dass ich halt gepennt habe und ihr nicht den Ball, ne, kurz schnell ausführe, ne. Und dann, ich glaube, ich entschuldige mich sogar noch mal ganz kurz, weil ihr legt halt den Ball noch hin. Ne? Also das muss man, also hätte ja auch ganz anders ausgehen ja, können. Klar, vielleicht hätte sie dann das Tor gemacht. So, ja. Ne? Also weil die Situation, ich habe eigentlich eher gepennt in dem Moment, ne? Weil ich gesagt, wie gesagt, so eher für mich dachte, oh, gute Situation, was machst du jetzt da draus? Und dann fängt sie an zu denken. Also kannst du auch anders lösen, aber in dem Moment liegt halt der Ball so. Und ja. Dann habe ich es, wie ich es eigentlich auch schon ein paar Mal erzählt habe, eben dieses, dass wir uns untereinander einfach kennen, dass ich, dass du guckst halt da so rein und denkst, schaust dir, analysierst so ein bisschen, okay, wie stehen wir da gerade? Und dann weißt du, es ist eine Nia, die ist frisch, die ist eingewechselt worden, die war in meinen Augen zu der Zeit eine der weltbesten Kopfballspielerinnen. Und die ist plötzlich, die steht dann da halt einfach in der Mitte, ne? Und dann überlegst du, okay, was machst du aus dieser Situation jetzt? Und ja, dann das war für mich halt, okay, bring einfach irgendwie hoch in die Mitte und Nia, toi, 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 hau rein. Es ist so denkst du so, ne? Also klar. Do your job. So.
Was war das für ein Payoff-Gefühl dann? Weil du weißt, du freust dich ja erstmal über das Tor und dann so, nein, Moment, da war ja noch was anderes. Dann, also ist es sofort Abpfiff und ciao und ihr seid Weltmeisterin.
Ja, aber da denkst du nicht mehr. Also da war es dann eher nur so, okay, wo renne ich jetzt als erstes hin? Also das, weil du erstmal mit deinen Emotionen, weil das, diese Situation gab es ja noch nie oder die gab es ja auch sogar nur einmal. Ja. Ne? Und das war bei dem Spiel, das heißt, die köpft das Tor und das Ding ist zu Ende. Also das heißt, du kannst direkt losrennen. Ja. Ne? Aber die Frage ist, wo rennst du hin? Also das ist tatsächlich auch so ein bisschen surreal, dass du dann halt weißt, okay, jetzt ist Abpfiff und du bist Weltmeister. Also das, in so kurzen Momenten kannst du das eigentlich gar nicht, weißt du gar nicht, wohin mit deiner ganzen Freude und weil hier fällt ja auch viel, du bist ja angespannt im Spiel auch. Ne? Und dann, ja, es ist schon sehr, sehr cool, ja.
Wie lange habt ihr danach noch gefeiert?
Lang. Das ist der Vorteil vom 10-Uhr-Spiel, ne? Also ich habe sehr, sehr viel Zeit, bis der nächste Morgen dann kommt.
Das ist brillant. Und vor allem, dann stellt sich gar nicht mehr die Frage, was man mit den Spielerinnen macht, die unter 21 sind, weil man feiert dann eh nur irgendwie bei sich im Hotelzimmer und geht gar nicht mehr groß aus.
Ja, also es war tatsächlich ein sehr, sehr langer Tag. Und ich habe ja auch gesagt, meine Eltern waren ja auch da, mein Bruder, meine Familie war da, Freunde, die fürs Endspiel auch rübergekommen sind. Die hatten dann auch, als die ins Hotel dann kamen, hatten die auch schon ganz schön was getrunken. Und das war gerade mal 1 Uhr mittags. Also sie wurden dann da erstmal empfangen. Dann hast du, und das ist eigentlich das Schöne, weil du hast erstmal Zeit für die. Ne? Ja. Also du hast nicht gleich erst schon das Abendessen. Dann muss ja auch noch vielleicht die ein oder andere Rede gehalten werden. So, wo die dann, bis du dann bei denen bist, ne, dann erstmal Zeit vergeht. Das heißt, es war super cool, weil du wirklich viel, viel Zeit hattest, tatsächlich dich zu freuen, dich mit deiner Familie zu freuen, mit deinen Freunden. In der Zwischenzeit hatte dann auch der DFB organisiert, dass wir unten den kompletten Barbereich im Hotel für uns hatten. Und ja, es war eine sehr lange und sehr feuchtfröhliche Party.
Geil.
Und am Schluss, und das ist eigentlich die schöne Story am Schluss behind, das war dann auch schon sehr, sehr spät. Da kam dann irgendwann mal in der Nacht, kamen die Schwedinnen, die waren dann extern, also außerhalb irgendwo auch, hatten da eine offizielle Veranstaltung. Und die kamen dann ins Hotel rein und wir hatten eben im Erdgeschoss unten war die Bar und da haben wir ja halt gefeiert mit unter anderem auch deutscher Musik. Das war denen dann aber egal. Die sind dann einfach zu uns gekommen und haben mit uns mitgefeiert. Und das,
schön.
Ja, und das ist halt super, super schön einfach, dass man dann auch gemeinschaftlich eine gute Feier haben, auch wenn, klar, die haben verloren und sind nur zweiter Sieger, aber die haben sich trotzdem irgendwie, wir haben dann gemeinsam sozusagen diese WM gefeiert.
Allein dieses Wort, das du gerade gesagt hast, zweiter Sieger, zeigt einfach, wie das Mindset und die Mentalität im Frauenfußball einfach ist und ich finde schon, dass man allgemein auch in der Frauenbundesliga und auch bei den Fans auf den Rängen, auch bei den Nationalmannschaftsspielen und so, es ist einfach ein anderer Vibe. Es ist ein Vibe, der sich gesünder anfühlt, sag ich dir jetzt ehrlich. Wenn wir gerade eh schon bei dem Vergleichen sind. Ich bin eigentlich nicht so ein riesen Fan von Vergleichen, aber eine Zahl ist mir schon ein bisschen, was heißt sauer aufgestoßen, aber das musst du dann für dich bewerten, wie du es willst. 2002, da hat die Nationalmannschaft der Männer bei der WM allein für den Einzug ins Halbfinale 60.000 D-Mark, umgerechnet in Euro schon, bekommen, nur um ins Halbfinale zu kommen. Hätten sie es ins Finale geschafft, wären nochmal 90.000 oben drauf gekommen pro Nase. Ihr habt 15.000 Euro dann bekommen. Also sprich, ein Zehntel davon für den Weltmeistertitel von dem, was die Männer bekommen hätten, nur um ins Finale zu kommen. Mhm. So. Ist das nicht was, wo man, also hat das irgendwie eine Rolle gespielt damals, dass ihr euch da dachtet, auch schönen Dank auch, oder ist das ein Fass, das ihr gar nicht aufgemacht habt?
Nee, das ist ein Fass, was wir nicht aufgemacht haben. Also klar, hätte ich mich auch gefreut, wenn wir ein bisschen mehr bekommen hätten. Ich mag den Vergleich insofern nicht 1:1, weil das Geschäft ja ein anderes ist. Also wir vergleichen dann nicht 1:1 genau das gleiche Event.
Ja.
Ne, das siehst du allein an den Zuschauerzahlen, das siehst du an TV, damals noch krasser, als es heute vielleicht auch der Fall ist. Deswegen muss es sich auch bei den Frauen verändern, weil auch da mehr Partner dahinter stehen, mehr Gelder dahinter stehen. Teilweise, weiß jetzt nicht genau, wie es bei der FIFA ist, aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Turnier letztes Jahr nehme in der Schweiz, da sind immer noch keine schwarzen Zahlen geschrieben worden bei der Euro der Frauen.
Ach, krass, okay.
So, und wenn man das einfach weiß, ja. Ne, also man, klar kann man immer nur sagen, okay, die machen doch eigentlich das Gleiche auf dem Rasen, aber es steht ja ein ganz anderes Produkt dahinter. Ne? Das heißt, es muss eigentlich an uns allen sein, dieses Produkt Frauenfußball noch besser zu, in Anführungszeichen, zu vermarkten. Also alles, eigentlich alles, was dazugehört, ne? Einfach noch stärker zu machen. Und erst dann können wir vielleicht darüber diskutieren, weil, ja, wie ich es auch eigentlich gerade gesagt habe, weil du einfach, wenn du ein ganz anderer, wenn ich jetzt ein Chirurg bin an der, keine Ahnung, Frankfurter Uniklinik und da ist eine Frau und ein Mann und die arbeiten in derselben Klinik und die machen denselben Job, dann müssen die gleich bezahlt werden. Ne? Also dann reden wir wirklich von Equal Pay. Ja, weil die machen einfach genau das Gleiche, im selben Job, haben genauso viel studiert, trotzdem kriegt der Mann mehr als die Frau. Makes no sense, so, ne? Beim Frauenfußball oder beim Fußball zwischen Frauen und Männern ist der Unterschied einfach, dass der Männerfußball auch in der Bundesliga, ne, das sind ja ganz andere Gehälter oder nicht nur die Gehälter der Männer und der Frauen, sondern da steckt ja viel, viel mehr Geld dahinter in dem ganzen Produkt Bundesliga oder auch eben Nationalmannschaft, WM, EM und.
Es wird viel mehr Geld erwirtschaftet und das gehe ich auch komplett mit diesen Gedanken. Das ist ja einfach gesundes Wirtschaftsdenken, sodass es natürlich auch eingespielt werden
muss. Und daraus muss das ja auch rauskommen. Ja, ja, aber ich bin dabei, ne, das ist natürlich schon sehr, sehr extrem und du kannst ja immer noch sagen, okay, wir fördern das, ne, und erst dann kannst du das auch natürlich weiterentwickeln. Also umso mehr haben wir natürlich auch 4 Jahre später gesagt, da saßen wir dann zum ersten Mal zusammen und haben gesagt, naja, also 15.000 Euro ist jetzt aber ein bisschen wenig, wenn wir das jetzt nochmal wiederholen. Ja, so, ja. Ne? Aber 4 Jahre später gab es ja dann auch schon 50.000. Ja. Also das ist ja schon mal eine andere. Ne? Und wenn man jetzt eben heute sieht, ne, die Spielerinnen heute, die würden viel, viel, viel mehr bekommen. Mhm. Aber man muss ja irgendwann mal anfangen. Ne? Also jetzt von heute auf morgen zu sagen, ich vergleiche jetzt, ne, und ich möchte das haben, was die, was die Männer haben, obwohl das damals halt auch noch, das muss ja von oben kommen, also von der FIFA. Und wenn du dann halt noch ein Minusgeschäft machst mit so einem Turnier, ist es schwierig zu sagen, ihr kriegt das Gleiche, wie die Männer kriegen.
Nee, ich meinte auch nicht das Gleiche. Ich fand nur eben das Zehnfache, fand ich das irgendwie ein bisschen krass. Aber wie war das dann? Weil ich meine, also ihr wart Weltmeisterin, Tina Teune ist dann aus dem Amt geschieden als Trainerin. Und dann ist Silvia Neid, über die wir vorhin schon gesprochen haben, zu euch gestoßen, aber ja in einer ganz anderen Rolle. Wie ist das, wenn auf einmal die Ex-Mitspielerin, zu der man, also du warst ja dann noch ganz jung und hast ja auch zu ihr aufgeschaut irgendwie, aber vielleicht habt ihr auch mal, keine Ahnung, wart ihr auch mal zusammen feiern in eurer Zeit bei Frankfurt so. Wie ist das, wenn das auf einmal die Trainerin ist, wenn da die Rollen sich so anders gestalten?
Ja, also Silber kenne ich natürlich sehr, sehr lang. Ne? Also von daher, wir haben zusammen Nationalmannschaft gespielt. Der hat ja 96 aufgehört. Das waren meine ersten Olympischen Spiele. Danach ist sie ja direkt schon Assistenztrainerin geworden. Ne? Da hat ja Gero Bieser in 96 aufgehört. Tina Teune wurde dann Trainerin und Silvia Neid Assistenztrainerin. Also im Grunde meine ganze Nationalmannschaftszeit war Silvia Neid an meiner Seite. Also egal, ob jetzt erst als Mitspielerin von 95, 96, dann ab 97 als Assistenztrainerin von Tina Teuner. Das heißt, die ganze Zeit war sie da auch bis 2005 dabei und ist dann halt die Trainerin geworden. Das heißt, ich kannte sie schon. Für mich war das jetzt nicht neu und sie saß ja jetzt nicht still in der Ecke bei Tina nur und hat da irgendwie die Hütchen aufgebaut, sondern ganz im Gegenteil. Also sie war ja schon eine, die dann eigentlich sogar eher mal, wenn das Spiel wirklich gar nicht lief und das Tina Teune war ja eher eine ruhigere Person, die jetzt nicht unbedingt aus sich rausgefahren ist. Das konnte Silvia ganz gut. Die hat dann halt einfach auch mal auf den Tisch geklaut und dann ist hier so die Ader rausgekommen. Da wusstest du schon, jetzt ist es ernst. Ja, also das heißt, das ist ja auch gut, weil das war ja in der Zeit, die hat jetzt das Rad nicht neu erfunden, weil die hat ja sowohl von Gero als auch von Tina sehr viel gelernt, hat natürlich trotzdem ihre eigene Art, logischerweise, das muss sie auch haben. Die hat sie ja aber auch vorher schon eingebracht. Ja. Ne? Also es ist jetzt nicht nur, dass Tina alleine das Turnier gestaltet hat, aber sie hatte halt, hat eigentlich so alles Beste von Tina mitbekommen, sozusagen in ihre Arbeit und hat sich selber aber auch da eingebracht. Also wir hatten tatsächlich die beiden, in meinen Augen, die beiden besten Trainerinnen der Welt, die bei uns sozusagen wie unsere Trainerinnen waren zu der Zeit.
Ja, das hat sich ja auch in den Titelsammlungen niedergeschlagen. Ja. Lass uns gerne auch noch auf 2007 schauen. Wie hat euch Silvia da eingestellt? Weil ich meine, ihr wart ja schon amtierende Weltmeisterin. Wie hat sie euch da nochmal so einen Biss vermittelt, dass sie gesagt hat, ja, und jetzt nicht Gruppen aus oder nur Viertelfinale oder so, jetzt wieder?
Also gerade umgekehrt, ne? Also auch eben nicht dieses Negative, ey, jetzt nicht Gruppen aus, also so, weil der Druck, der kam ja von außen plötzlich, ja. Ne? Vorher in den USA haben wir eigentlich von außen nicht viel mitbekommen. Mhm. Wir haben zwar gesagt bekommen, ey, super Einschaltquote, ganz Deutschland fiebert jetzt plötzlich mit, so im Laufe des Turniers ist es immer besser, immer krasser geworden. Und sagst du, ja, cool, aber du kannst es ja gar nicht fassen, ne? Also du kriegst es ja nicht hundertprozentig mit, wenn du so weit weg bist. Das war 2007 schon anders, weil wir natürlich im Vorfeld des Turniers, ne, waren die Medien plötzlich aufmerksam. Ich meine, wir wurden ja auch direkt im Anschluss 2 Jahre später wieder Europameisterin. Also, ne, das heißt, die Titel, ne, oder der Erfolg war ja weiterhin da, ne. Also, wir waren ja weiterhin erfolgreich. Also, war natürlich die Erwartungshaltung, dass wir jetzt wieder den Titel nach Hause bringen, auch sehr, sehr hoch, ne, im Vergleich zu den Jahren davor oder 2003. Und Silvia hat es eigentlich eher ganz gut verstanden, uns, wenn der Druck eben von außen kam oder die Presse was geschrieben haben, zu sagen, hier, jetzt macht euch mal locker und beschäftigt euch nicht damit, dann mache ich schon so. Ne? Also es gibt eine sehr gute Szene auch. Wir haben da ja auch schon eine Doku, kann ich jetzt übrigens nur jedem empfehlen. Ähnlich wie aufgemacht wie das Sommermärchen. Ja. Nur hat unseres erfolgreich geendet. 2007. Also eine super geile Doku, heißt Die besten Frauen der Welt.
Ja.
Wo eben auch ein Kamerateam uns die ganze Zeit, ähnlich wie Sönke Wortmann, die Männer begleitet hat. 2006 war das bei uns, 2007. Und da gibt's eben auch so eine, genau diese Situation mit Silvia, die dann in der Mannschaftssitzung genau sowas sagt. Ne? Also so, jetzt regt euch nicht auf, ne, über das, was die Medien schreiben. Ne? Ich mach das schon für euch. So eine große Lache halt natürlich, ne? Also weil sie sich halt aufgeregt hat, ne, darüber, so in der Art, regt euch nicht auf, ich reg mich auf.
Ja.
Ja, die hat das ganz gut verstanden tatsächlich, uns da einzustellen und einfach diese Erwartungshaltung von außen haben wir gar nicht so, wir haben uns die ja selber gemacht. Also unser Anspruch ist ja bei jedem Turnier genau so gewesen. Also wir sind da hingefahren, um zu gewinnen. Und deswegen ist es eigentlich egal, ob von außen die Leute dann auch noch sagen, ja, wir erwarten, dass ihr gewinnt, weil das wollten wir ja.
Ihr seid halt sofort wieder komplett explodiert. Das war ja dann eben das, worüber was wir vorhin schon angeteased haben, dieses 11-0 gegen Argentinien. Durfte da einfach jede von euch einmal oder wie habt ihr das unter euch ausgemacht?
Ja, also das war ja auch das Eröffnungsspiel tatsächlich. Also das erste Spiel, was ein bisschen strange war, weil es nicht China gespielt hat, sondern eben der amtierende Weltmeister gegen unseren ersten Gruppengegner. Das war dann Argentinien. Und auch da haben wir mit unseren Gruppengegnern immer das Hotel geteilt. Das heißt, es ging die Busse fuhren gleichzeitig mit Polizeieskorte am Hotel los. Und ich erinnere mich eben noch ganz gut, dass wir in dem Bus saßen und, wie wir Deutschen halt sehen, wenn es heißt 7 Uhr Abfahrt, dann sind wir um 7 Uhr da. So, ne? Oder dann sind wir 7:15 da, weil eher da. Genau, so. Und die Argentinierinnen eben nicht, ne? Und Polizeieskorte heißt also, wir sitzen da eben in diesem Bus und, ne, das war so diese südamerikanische, wir 7 Uhr heißt zwar Abfahrt vom, ne, von der FIFA, aber die kommen halt 7:10, so, ne? Und wir sitzen dann in diesem Bus und sind sehr fokussiert, jeder so die Kopfhörer und jeder schon mal so mit Gedanken Richtung Spiel. Und die Argentinierinnen, ich weiß noch, die kamen eben rein Und die Busse standen nebeneinander und die klopften dann so an die Scheiben, ne, und haben so getanzt und haben so, was so ein bisschen provozierend war, so, ne. Und ich weiß noch eben, dass so die Smie, die, also Sandra Smiesek, die guckte dann so rüber, ne, und da jetzt, ich habe gesagt, vor 3-4 Jahre vorher bei der WM 2-3 hat sie noch nicht so viel gespielt, 2-7 hat sie dann gespielt, also auch in den ersten 11. Und da war es eher so, ja, also wieso feiern die jetzt schon? Wir haben ja noch nicht mal gespielt. Also, und wir sind ja dann vielleicht eher so Leute, also so Spielerinnen, die sagen so, okay, das macht man nicht. Sie haben sich vielleicht gar nicht so viel dabei gedacht. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich provozierend war oder, aber ne, ich meine, wenn du so gegen die Scheiben klemperst, ne, und so und kommst zu spät und wir müssen warten, bis wir losfahren, dann ist das schon irgendwie so etwas, wo du denkst, okay, lass uns erstmal spielen. Und vielleicht ist es auch wieder sowas gewesen, wo wir sagen, es hört sich jetzt arrogant an so ein bisschen, ne, aber wo wir gesagt haben, nee, wir hören nicht auf. So. Und ja, auf der Rückfahrt haben sie, glaube ich, nicht mehr an die Scheibe geklopft.
Ich finde das erstens mal null arrogant und zweitens, die so gnadenlos nach so einer Aktion aus dem Leben.
Also ich glaube, aber die Schiedsrichterin, sag ich, die Torhüterin hatte, also die hatte aber auch einen super, super schlechten Tag. Also ich hab ein Eckballtor geschossen.
Ja.
Ne? Also wenn ich das heute sehe, denke ich mir so, ja, ich nehme das Tor gerne. Aber dankeschön. Also da hat die einfach voll daneben gegriffen, so einmal. Ja. Also dass die hatten jetzt auch nicht die beste Torhüterin in ihren Reihen, im Gegensatz zu unseren Torhüterinnen.
Wie schafft man es denn danach, nicht so einen Überflieger zu bekommen, so eine Arroganz?
Genau sowas einzuschätzen, dass man einfach auch weiß, die Torhüterin, also die Tore, die wir da teilweise, also klar, wir waren haushoch überlegen in jeglicher Hinsicht, aber wenn du natürlich auch so dankbare Tore schießen kannst, die vielleicht hat sie auch irgendwann mal dann auch aufgegeben, weiß ich nicht. Dann weiß man das auch schon selber ganz gut einzuschätzen. Das ist jetzt kein tat auch ganz gut. Ich meine, wir haben auch ein 0-0 gehabt. Wir haben dann gegen England ja auch gespielt.
Ja.
Das holte einen auch ganz gut zurück. So, das war auch ganz hilfreich, das Spiel, glaube ich. Und auch richtig, dass wir das nicht gewonnen haben.
England, dann kam Japan. Das hat auch noch gut geklappt. Und dann sehr, wie ich finde, also es klingt zumindest total skurril heute, dann war euer Gegner Nordkorea. Das kann sich gar nicht mehr so richtig vorstellen, weil ich meine, also habt ihr euch damit irgendwie beschäftigt? Auch damals hatten die ja schon einen obersten Führer und waren ja systematisch vom Rest der Welt oder vor allem von euch, vom in Anführungszeichen bösen Westen, total abgegrenzt. Habt ihr euch da mal irgendwie davor damit auseinandergesetzt, dass es vielleicht nochmal eine andere Ebene hat jetzt als nur das Fußballerische?
Tatsächlich nur ein bisschen. Also klar weiß man um die Situation, aber es geht dann doch eher um den Sport an sich. Was wir natürlich beobachtet haben, wie stark sie plötzlich waren. Die kamen ja so wirklich aus dem Nichts plötzlich. Ne? Also klar, andere Nationen wie Japan, China, die waren immer dabei. Aber Nordkorea war jetzt nicht unbedingt immer so auf der Agenda. Und die haben die Vorrunde einfach alle weggeschossen irgendwie, wo wir so dachten, huch, was ist denn mit denen plötzlich los? Ne? Geht das alles so mit rechten Dingen zu, ne? Wo dann wirklich, weil wir haben die Spiele ja auch angeschaut und auch gemeinsam angeschaut, also dachten, in welchen Trank sind die denn gefallen, dass die plötzlich da so abliefern? Oder haben die sich einfach so systematisch darauf vorbereitet, was ja auch wirklich sein konnte? Und wir kannten die Mannschaft auch noch nicht so. Das heißt, da sind wir schon doch mit sehr, sehr viel Respekt an die Sache gegangen. Ja, also umso besser, dass es dann doch gut auch ausgegangen ist.
Aber hat man da in den Katakomben irgendwie gemerkt, dass die auch anders abgeschirmt werden oder irgendwelche Geheimdienstmitarbeiter sind, die gucken, dass ihr jetzt nicht denen irgendwas Blödes erzählt oder so?
Nee, das ist, da bist du sowieso ein bisschen separiert von vornherein. Ja. Von daher, da berührst du dich ja nicht so viel, weil die meistens die Heim- und Auswärtskabine ja eh getrennt ist. Dann kommst du in der Mitte zusammen, stehst auf und oder stellst dich auf in dem Tunnel und gehst dann auf den Platz. Da hat man nicht so viel.
Okay.
Was ich mich erinnere, ich musste nach dem Spiel zur Dopingkontrolle und wir haben ja gewonnen und die zwei Nordkoreanerinnen, die machten null Ambitionen, überhaupt mal pinkeln gehen zu wollen. Also ich hatte da so das Gefühl, die sind ehrlich gesagt ganz froh, dass sie gar nicht zurück ins Hotel müssen. Also das, ich meine, das ist, lege ich denen jetzt in den Mund so ein bisschen, ne? Aber für mich war natürlich, also vielleicht einfach hatten die halt auch, die haben verloren, hatten auf die Stimmung im Hotel dann keine, aber die saßen wirklich da. Ich war die ganze Zeit irgendwas am Trinken, ne, weil ich so denke, ich möchte jetzt gerne auf Toilette, damit ich da das fertig machen kann und zurück zu meiner Mannschaft. Und die beiden, die saßen da irgendwie und haben, es lief dann auch das nächste Spiel da im Fernsehen, die saßen da und hatten dann irgendwie so, boah, ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust, irgendwie zurück ins Hotel zu gehen. Und wie gesagt, kann am Ergebnis gelegen haben, aber vielleicht auch an der grundlegenden Stimmung, weil die waren schon sehr, 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 sehr ruhig alle.
Mhm. Ja. Das ist so ein Bild, das, also ich dachte mir für mich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und dann habe ich mal geguckt, wie es eigentlich nächstes Jahr bei der Frauen-WM aussieht. Und da sind sie auch wieder dabei. Also da bin ich gespannt, was das das Internet und die Menschen sich so überlegen, was es, weil sie natürlich auch wieder komplett politisiert
werden. Ja, wobei sie häufiger jetzt auch dabei waren und das ist eigentlich nie groß Thema gewesen. Die haben dann da auch gespielt und auch bei den U-Mannschaften, also auch Frauen, sind sie regelmäßig dabei und das ist eigentlich jetzt politisch nie so ein großes Thema.
Okay. Ja, bisher halt, ich habe immer das Gefühl, mit jedem Turnier, das dazu kommt, nimmt es nochmal eine andere Dimension an. Aber lass uns da bleiben. Halbfinale war dann Norwegen. In diesem Stadion in China, in Tianjin war das, da waren 54.000 Leute da. Was ist das für ein Gefühl, wenn man aus der Frauenbundesliga der Nullerjahre diese Zuschauerzahlen kennt und da sind vielleicht mal ein paar hundert Leute und man ist irgendwie froh, wenn Claudia Neumann mit dem Ü-Wagen vom Hessischen Rundfunk mal geschickt wird und Bericht oder Live-Berichterstattung macht. Und dann sind da einfach 54.000 Menschen, die gekommen sind, um sich euer Halbfinale reinzuziehen.
Ja, macht Spaß. Ja, das ist schon toll und das zeigt einfach diese Wertschätzung zu bekommen. Mhm. Deswegen bin ich auch so froh. Ich war jetzt beim Pokalfinale der Frauen dieses Jahr wieder ausverkauft. Ne? Und dann bist du da selber beim Spiel live dabei und hast ein Grinsen und freust dich so für die Generation, die heute eben bei so einem Pokalfinale vor ausverkauftem Publikum tolle Stimmung spielen dürfen, weil das einfach genau das ist, wofür man brennt, ne? Dass du bei einem Spiel bist und die Leute gehen dahin, nur um dich spielen zu sehen. Das ist schon sehr besonders.
Werbung.
Leute, wir haben einen richtig geilen Deal zum Fußballgucken für euch am Start. Gemeinsam mit unserem Partner Volt, übrigens offizieller Supporter der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026, wollen wir euch die Zeit gerade ein bisschen chilliger machen. Neben 104 Spielen gibt's sowieso mehr als genug Alltagsstress und gerade da wollen wir so ein bisschen für Entspannung sorgen. Arbeit, Haushalt, Kinder, Sport, wir können euch das leider nicht alles abnehmen. Dafür gibt's von uns für euch eine kleine Finanzspritze für Essen und Snacks, damit ihr die Zeit mit euren Lieben genießen und Fußball schauen könnt. Das Ganze geht super easy mit der Volt-App und egal, ob ihr euch was bei eurem Lieblings-Italiener um die Ecke bestellt oder frische Lebensmittel. Das Essen kommt super schnell, ihr spart euch Zeit und schont dabei auch noch euren Geldbeutel. Gerade gibt's nämlich super viele Angebote mit 26% Rabatt und mit dem Code DEEP30, alles groß und zusammengeschrieben, spart ihr euch auch noch insgesamt 30 Euro auf eure ersten drei Bestellungen. Ich find's richtig nice und nutze Volt selber regelmäßig. Alle Infos, die haben wir euch nochmal hier unten in die Infobox gepackt. Da findet ihr auch den Code und den Link zum Angebot. Vielen Dank an unseren Partner Volt fürs Möglichmachen und jetzt ganz viel Spaß euch noch bei unserem Deep Dive WM Spezial. Aber denkt man sich da, wenn man da nicht in die Ränge schaut und dann sieht man da ganz viele Deutschlandflaggen und irgendwie Hüte, so, Freunde, ihr schafft's nicht bis nach Frankfurt, aber fliegt dann nach China für uns.
Ja, es ist ja auch natürlich auch so die Community dann vor Ort. Das sind jetzt nicht unbedingt, also zumindest zu unserer Zeit, das ist heute auch anders. Da wurde wirklich auch ein Fankultur inzwischen hast, auch bei den Frauen. Also gerade wenn ich die EM jetzt in der Schweiz im letzten Jahr, ne, wo diese Fanwalks, wo die wirklich alles, okay, kann man sagen, Schweiz ist jetzt
nicht so weit.
Ist nicht ganz so weit, ne, also kann man mal hinfahren. Aber trotzdem ist das geil. Und was ich noch viel, viel schöner finde, ist, dass heute eben die du da triffst, egal ob es Männer oder Frauen sind, die Trikots auch der Frauen haben. Ne? Also bei uns war es dann oft dann doch noch so, dann sind zu unseren Spielen vielleicht doch auch schon mal so 20.000 zu einem Heimländerspiel gekommen. Ja. Aber die hatten dann halt eben nicht unbedingt ein Lingua-Trikot an, außer es war meine Familie und Freund. Mhm. Also die kannte ich dann die meisten oder vielleicht mal wirklich so ein Edelfan, ja, der ein Trikot von mir gekauft hat. Aber dann haben die halt irgendwie so ein Müller-Trikot, dann ne, mit dem Männer-Trikot kommen die hin. Das ist heute nicht mehr so. Da sind die Gewinn-Trikots, da sind die Freigang-Trikots, ne, da, dann sind die Pop-Trikots da. Und das ist einfach so toll, dass so, dass das sich so entwickelt hat. Und ja, wenn ich dann so an meine Zeit denke, war es trotzdem für mich schön, für jeden einzelnen Zuschauer alleine, auch wenn wir nicht so viele hatten, aber die, die da waren, da habe ich mich gefreut drüber. Und natürlich, wenn da 10.000 sind oder 5.000 am Brentanobad, dann macht das noch mal mehr Fußball zu spielen. Okay. Noch mal mehr Spaß, ja.
Vielleicht hat das auch ein bisschen, also ich meine, eigentlich sind es ja meistens schon die gleichen Trikots, aber jetzt, wenn ich ans Auswärtstrikot der Frauen in der Schweiz denke, dieses Rote mit diesen gelben Motiven da noch drauf, das war halt, also da habe ich auch ganz viele Typen drin rumrennen sehen, weil es halt einfach so, okay, erstmal es gibt ein neues Trikot, wieder Grund Geld auszugeben, man findet es geil und es sieht halt auch einfach anders aus.
Also ja, und sie sind Fans der Frauennationalmannschaft, also ja, das zeigen die ja damit dann auch, ne? Also sie nicht nur so, oh, ich gehe da jetzt mal hin, weil ich einfach generell Fußball cool finde, aber bleib eher mal bei den Männern, aber ich gehe mal hin, sondern sie sagen ja damit ganz offen, ich finde das cool, was ihr macht. Ich mag die Spielerinnen, ich identifiziere mich mit den Spielerinnen und das ist gerade das, was es nochmal besonderer macht.
Ja, aber ihr habt da auch in eurer Generation einfach einen total guten Grundstein gelegt und das ja nicht zuletzt dann eben auch mit diesem Finale in China, in dem ihr Back-to-Back das Ding geholt habt. Wie seid ihr das davor angegangen? Weil ja, Brasilien war jetzt nicht auf dem Level wie zum Beispiel in den USA, dass du dir so denkst, so, boah, puh, die können schon richtig was. Aber bei Brasilien denkst du ja schon ran, das ist halt die Fußballnation. Ne?
Ja,
das
doch,
ist,
konnten die. Zu der, in 2007 waren die schon sehr,
aber so
sehr
krass
stark.
Die USA?
Ja, echt? Also die hatten die Weltfußballerin Marta. Ja. Dann die hatten nicht, das ist nicht die einzige, ne? Also die ganzen Spielerinnen, die zu der Zeit da auch gespielt haben, die haben nur nie was, die haben bis heute ja nicht, ne? Die haben bis heute noch keinen Titel erreicht. Ja. Was crazy ist, weil die hatten die beste Spielerin der Welt. Ja. Ne? Also ich meine, wir hatten auch, Birgit ist es auch ein paar Mal geworden, ne? Aber Marta ist schon auch nochmal eine wirkliche, ich meine, spielt immer noch, es ist crazy. Unglaublich. Und neben ihr natürlich mit Christiane und noch ganz viele andere von Miga, die da alle zu der Zeit da gespielt haben, die waren schon eine sehr, sehr starke Mannschaft auch. Ne? Also darf man, das vergisst man manchmal so ein bisschen und sagt immer so, USA Übermacht, ja, also waren sie auch und waren die. Aber ich glaube, mit Deutschland, Brasilien, auch Schweden weiterhin, ne? Das waren so Norwegen auch. Also das gab damals auch schon. Ne? Heute sind es andere Nationen, wie Spanien ist jetzt dazugekommen. Damals waren es vielleicht noch mal andere. Aber Brasilien war schon auch wirklich eine starke Mannschaft. Ja.
Okay, aber dann voll gut, deswegen machen wir hier Podcasts und das wird auch nicht rausgeschnitten oder so. Aber das ist gut, weil ich das einfach gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, dass sie auch so krass waren, aber eben natürlich immer man dieses Bild hat von, okay, jeder Hund, jede Katze, jeder, alle können da Fußball spielen. Das ist völlig egal, wer, jedes Kleinkind kann da zocken. Und dann hattet ihr sie eben vor der Brust. Wie hat euch da Silvia nochmal angepackt, dass sie euch auf dieses Spiel nochmal speziell eingeschworen hat, gerade im Hinblick darauf, jetzt ist der Druck ja eigentlich am allergrößten, ob sie das gesagt hat oder nicht, aber er war ja de facto, weil jetzt könnt ihr es ja wirklich schaffen, was sonst wie noch nie gefühlt jemand richtig geschafft hat, dieses Back-to-Back-Ding zu holen.
Aber weil wir den Fokus nicht unbedingt so sehr auf dieses, okay, das, ihr könnt jetzt irgendwas Historisches bringen, sondern es ging wirklich nur um das Spiel. Also der Fokus lag eher auf den Spielgegnerinnen, auf unseren Stärken, auf ja, ich meine, am Ende muss man auch sagen, die haben einen Elfmeter bekommen, ne, Marta, Nadine hält den Ball, ne, also solche Sachen musste halt auch erstmal hinbekommen, ne? Also frag mich dann, müssen wir die Natze mal fragen, was hast du in dem Moment gedacht? Da hat sie nicht daran gedacht, oh, welchen Druck haben wir eigentlich vorher bekommen, wir können historische Chancen, sondern die hat den Moment gedacht, ne, und ähnlich ist, glaube ich, im Vorfeld des Spiels auch gewesen, also gar nicht zu weit die Gedanken schweifen lassen. Ne? Fokussier dich auf das Wesentliche. Fokussier dich auf deine Stärken, auf die Stärken deiner Mannschaft, deiner Mitspielerinnen. Klar, auch auf die Gegnerstärken, weil du musst ja auch wissen, ne, wie handle ich einfach eine Marta. Wenn Marta einen Ball hat, dann haben da zwei da zu sein. Ne? Also das ähnlich hatten wir das bei den USA bei der einen oder anderen oder Schweden auch, egal. Ne? Du kennst deine Gegnerinnen. Du weißt, wenn die angespielt wird, dann kannst du eine Marta nicht eins gegen eins gehen lassen. Ja. Ne? Dann muss die andere helfen und dann ist die halt da. Also das sind eigentlich eher so solche Ansagen, ne? Dass du wirklich weißt, okay, what's your job? Ne? Was musst du machen, um quasi gegen diesen Gegner und gleichzeitig aber auch dein eigenes Spiel nicht zu verlieren.
Lass uns in die Situation nochmal reingehen, weil die ja auch sehr bezeichnend war. Also es war erstmal, die erste Hälfte war total ausgeglichen und dann 52. Minute. Martha hat den Ball, denn der Bresonik zieht einfach voll die Notbremse. Ich weiß, du standst nicht allzu weit von da entfernt, hast das, glaube ich, ganz gut mitbekommen. Was denkt man sich?
Das ist erstmal Zeitlupe. Und in dem Moment denkst du, das ist nicht dein Ernst. Wirklich, so der erste Moment ist nicht dein Ernst. So. Ja. Das hast du jetzt nicht gemacht. So. und dann, was sagst du, den hältst du. Ne? So. Also du versuchst irgendwie daran zu glauben. Ne? Es gehört immer ein bisschen Glück dazu. Also klar kannst du sagen, ja, das hat die, ne, vielleicht war auch der Druck auf Martha in dem Moment zu hoch, zum ersten Mal was zu erreichen in ihr, also international, also mit der brasilianischen Mannschaft, ne, selbst wenn du Weltspielerin bist oder weltbeste Spielerin, lastet auf so einem Elfmeter eben auch ein paar Säcke, die die auf der Schulter dann vielleicht hat. Und der Torwart ist immer in der besseren Position und der hat einfach eine Seite genommen, muss man dazu noch mal genauer fragen. Aber ich weiß noch, ich rannte so los und dachte mir nur so, okay, oh ja, gehalten, geil. So, aber ja. Manchmal gehen solche Situationen so in Zeitlupe vonstatten, aber wenn man das so im Nachhinein sieht, ne, auch diese Lattentreffer, die hatten, das war auch wieder so ein Spiel. Das war auf Messerschneide. Und am Ende brauchst du das Quäntchen Glück auch, um am Ende so einen Titel zu gewinnen. Und den hatten wir.
Das Quäntchen Glück oder Nadine Angerer.
Oder Nadine
Angerer. Das ist halt genau. Absolute Maschine. Das ist völlig, also bis zu dem Punkt oder darüber hinaus halt zu null in dem Turnier. Gab es übrigens so auch nie verrückt. Sonst, auch nicht im Männerfußball. Also das ist einfach bis heute, seid ihr die einzige Mannschaft, die das geschafft hat. Aber wie groß war denn bitte dieser Stein, der dir da vom Herzen gefallen ist? Also erstmal Linda zieht die Notbremse, dann alles in Zeitlupe und dann hält die auch noch diesen Elfer. Es ist ja geisteskrank, das ist ja Wahnsinn.
Ja, ich glaube, nach dem Moment habe ich gesagt, jetzt gewinnen wir das Ding, safe. Also, weil wenn du so viel Glück hast, ne, da geht der Ball an den Pfosten, sehr ausgeglichen, dann kriegen die auch noch einen Elfmeter, Martha verschießt.
Ja.
Wer soll ihr denn noch irgendein Tor bei ihr schießen? Ne? No chance. Also da habe ich schon gedacht, das Ding gewinnen wir.
Das ist spannend, weil ich glaube, Silvia Neid hat es in der PK, die habe ich mir nochmal angeschaut, danach auch gesagt, dass das der Punkt war, an dem sie wusste, jetzt sind wir da durch. Hast du da auch vom Momentum ist ein ganz schweres Pfund in so einem Spiel, dass du gemerkt hast, jetzt ist nochmal so ein Kippschalter in eure Richtung gerade rumgekippt worden?
Ja, ein bisschen schon. Also das sind wirklich so, wo du sagst, wo du so innerlich, kann dich das, wenn du den kriegst, ist es etwas, wo du sagst, fuck.
Ja.
Und umgekehrt, sie hält den, wo du so denkst, ja, also du wirst hier einfach noch mal 2 Zentimeter größer, ne, und denkst dir so, ja, wer soll uns denn da jetzt noch schlagen, so, ne, also du bist ja noch mal mehr in dem, ja, jetzt erst recht, und du hast dieses positive Gefühl, was du einfach brauchst, um nochmal den Meter mehr rennen zu können, den kriegst du durch so eine Situation.
Du hast dann ja auch die Ecke zum 2:0 wieder deine Sternstunde halt einfach das was sie kann, geschlagen. Auch da wieder, war das auch wieder einfach davor hunderte Male das Gleiche?
Machen. Diesmal eine andere Abnehmerin mit Simone Lauder. Aber ja, also das, ich meine, ich habe die ja auch im Verein immer geschlagen. Also das ist jetzt keine Situation, die für mich jetzt super neu war. Man darf gar nicht zu viel denken, glaube ich, ne? Sondern das sind so Automatismen, die man trainiert, die ich einfach mein Leben lang trainiert habe. Ich habe ja dann auch schon ein paar Länderspiele, ein paar Bundesligaspiele auf dem Buckel gehabt, wo du einfach weißt, okay, brauchst halt den richtigen Abnehmer. In dem Fall, wie gesagt, immer andere. Ne? Nia Künzer war nicht mehr da. Aber ja, sei ihm auch eine sehr gute Kopfballspielerin. War auch ein tolles Tor von ihr. Ja.
Auch das hat den Weltmeistertitel wieder besiedelt. Kann man das irgendwie vergleichen, diese Emotionen nach dem Schlusspfiff, wenn man das wieder erreicht hat? Weil ich sag mal so, das erste Mal ist, glaube ich, dann schon was sehr, sehr Besonderes. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich mir auch nicht so vorstellen, dass es einen so völlig kalt lässt und ich so denke, so, tja, Weltmeister, kenne ich, klar, entspannt.
Also für mich ist es realer, ein bisschen realer. Das, also ich habe ja vorhin so ein paar Mal so, es war so surreal, ja, ne? So dieses Gefühl einfach. Und es waren so alles neue Gefühle und so. Und vielleicht hat es auch mit meinem Alter zu tun gehabt. Ne? Ich bin einfach 4 Jahre älter gewesen. Ich bin eher eine Führungsspielerin gewesen. 2003 war ich noch nur in der Achse Maren Meinert, Bettina Wiegmann, die eigentlich die erfahreneren Spielerinnen waren. 2007 war ich eigentlich diejenige, die eher ein bisschen die anderen Spielerinnen geführt hat. Dementsprechend sind viele Sachen bewusster gewesen, ne? In meinem Kopf auch bewusster. Ne? Damals habe ich halt einfach so, war ich vielleicht noch so ein bisschen wilder ungezwungener. Und 2007 war da doch schon mehr, ne, wo du ein bisschen mehr zwischendurch auch gedacht hast oder das alles nochmal so ein bisschen mehr aufgesaugt oder ich das mehr aufgesaugt habe. Deswegen würde ich schon sagen, dass 2007, also definitiv gibt es das. Oh ja, habe ich jetzt schon mal erreicht. Nein, ja, nein, es ist auch sehr, sehr, sehr besonders. Mhm. Man zählt jetzt nicht nach, ne? Oh, wir haben Rekorde gebrochen, ne? Also erstmal höchstes Spiel damals war das ja noch 11-0 gegen Argentinien, zu Null gespielt, ne? Alle Rekorde gebrochen. 40
Minuten ohne Gegentor.
Das sind keine Sachen, über die man nachdenkt, ne, oder über die ich nachgedacht habe. Auch, dass wir plötzlich viel, viel mehr Medienaufmerksamkeit hatten, ne. Aber man saugt jede Sekunde und dieses Grinsen kriegst du einfach auch nicht mehr raus. Auch als wir hier ankamen in Frankfurt, das werde ich auch nie vergessen. Das hatten wir 2003 schon so ein bisschen, aber 2007 und das war so für mich so ein krönender Abschluss auch tatsächlich nochmal. Wir sind aus China zurückgekommen und sind dann in Frankfurt gelandet und es war ja eine normale Maschine, mit der wir angekommen sind. Also ist kein Charterflug gewesen, sondern eben eine normale Maschine und hatten aber eine Außenposition aufgrund dessen, weil wir einen Empfang bekommen haben. Ne? Also dann stand die Feuerwehr Spalier. Ne? Das gibt's ja dann da so, wenn du so angestrahlt wirst, wo die so Fontänen schießen, ne? Und uns da willkommen geheißen haben. Und Mel Behringer war im Cockpit und hat die Deutschlandfahne dann auch geschwungen und wir kamen dann eben an und die ganzen Gäste von diesem Jumbo oder was auch immer das für ein Flieger war, also von diesem Riesenflieger, die mussten alle sitzen bleiben, weil wir zuerst raus sind. Also das heißt, für die dauerte das, ne? Also die Armen, so ja, denkst du so im Nachhinein so, ne? Aber ich glaube, die fanden das in Ordnung, weil die haben ja auch die Fontäne eher aufregend. Und dann sind wir ja da empfangen worden und dann erst eben am Flughafen und sind dann mit dem Mannschaftsbus zum Römer gefahren. Mhm. Und jetzt war das ein Jahr nach dem Sommermärchen, also 2006, ganz Deutschland hatte Fahnen zu Hause. das war halt super cool, weil wir wirklich auf dem Weg, wir sind in den Bus eingestiegen, da kam das schon im Radio. Ja, die Frauen, ich melde mich live vom Römer, die Frauen sind nun in den Bus eingestiegen und auf dem Weg. Und wir haben es ja live gehört, ja, ne, weil wir waren einfach in dem Bus drin und dann die Polizei, so die Bundesstraße sozusagen blockiert, sodass wir da durchfahren konnten. Und dann waren wirklich rechts standen die ganzen Autos und sind extra dahin gefahren, ne, um sozusagen dem Bus zuzuwinken und uns da und haben gehupt und so. Ich krieg schon Tränen in die Augen, wenn ich da dran denke. Weil das war einfach so cool, wenn du da so entlang fährst und bist so mit so einem Grinsen vom Flughafen bis zum Römer und dann war der ganze Römer voll mit Deutschland fahren. Das könnte da heulen irgendwie, aber das ist so toll, weil ich das nie vergessen werde, dass die Leute wirklich alle hier hingefahren sind, also nicht nur an den Römer, sondern eben einfach diese ganze Strecke hier entlang mit ihren Fahnen, die sie da irgendwie noch vom Jahr zuvor von der Heim-WM der Männer hatten, um uns hier zu begrüßen und das war schon cool. Ja.
Ist euch mit dem, was ihr da aufgelöst habt, auch so klar, was ihr für den deutschen Fußball gemacht habt? Und dann, also meine ich jetzt wirklich auch die Kollektivleistung, aber natürlich gibt es auch so Namen wie einfach eine Birgit Prinz, die einfach, da ist völlig egal, ob du dich damals für Frauenfußball interessiert hast oder nicht, die kannte man einfach so. Kannst du auch mit so einem Stolz drauf zurückblicken, was du denkst, wir haben da schon einen guten Weg geebnet.
Auf jeden Fall. Also das sind einfach die Mädels heute, ne? Also so Role Models, man braucht die einfach, ne? Also ja. Zu meiner Zeit, ne, ich hatte, meine Idole waren, weil wir sie einfach auch nicht gesehen haben, weil sie nicht im Fernsehen präsent waren. Auch wenn sie teilweise schon in Europa zumindest erfolgreich waren. Aber ich hatte männliche Vorbilder, ne? Und deswegen gerade den Mädels so Vorbilder zu oder Vorbilder zu sein. Mhm. Wenn man dann heutzutage eben auch von aktuellen Spielerinnen das hört, ne, dass man ein Vorbild für sie war früher oder dass sie einfach das Spiel von mir gut fanden.
Wer hat dir das zum Beispiel gesagt?
Das will ich jetzt gar nicht sagen. So, will jetzt niemanden hier, das sollen die selber sagen, aber das berührt mich, ne? Und da freue ich mich super drüber. Ja. Weil das ist dir, wenn solange du spielst, gar nicht erstmal so bewusst, ne? Also klar, hat man eine Vorbildfunktion, aber ich glaube, den Spielerinnen heute ist das noch viel, viel mehr bewusst, als es vielleicht mir war, weil ich eben diese Vorbilder nicht hatte. Ne? Ja. Und ich glaube, die Spielerinnen heute, die eben weibliche Vorbilder hatten, die wissen ganz genau, für die nächsten Generationen bin ich auch ein Vorbild. Ja, ne? Und das ist genau etwas, was man braucht. Und deswegen weiß, also ist einem das schon bewusst. Das war mir damals nicht unbedingt so bewusst. Aber ich bin da schon auch stolz drauf. Also wir hatten, glaube ich, eine wirklich tolle Zeit. Und ich werde heute oft auch gefragt, wurde mir einmal diese Frage gestellt, ob ich lieber das Geld heute verdienen würde oder die Erfolge haben. Und ich würde immer sagen, die Erfolge. Ohne zu sagen, ja, ich hätte natürlich nämlich gerne, also wäre ich froh gewesen, ich hätte das auch verdient, ja, ne, und könnte das davon leben. Aber mir geht's ja gut. Ne? Also das heißt, ich bin gesund, ich habe einen super geilen Job. Es macht mir Spaß, was ich tue. Ich habe immer noch den Kontakt zu den heutigen Spielerinnen. Ich bin nah am Fußball dran. Also ich trage ja heute immer noch was dazu bei, dass sich der Frauenfußball auch noch weiterentwickelt. Und das hätte ich nicht gekonnt, wenn ich jetzt einfach nur Fußball gespielt hätte und nicht erfolgreich gewesen wäre. Oder auch die Menschen, die ich kennengelernt habe aufgrund meiner Erfolge. Und es war einfach eine tolle Zeit mit meinen Mitspielerinnen. Und ich bin auch stolz, dass ich gemeinsam mit den Spielerinnen das erreicht habe.
Was habt ihr heute für ein Verhältnis zueinander? Weil ich meine, ihr läuft ja eigentlich ständig über den Weg. Eine Melanie Behringer ist heute die U19-Trainerin, Cheftrainerin der DFB-Frauenmannschaft. Nia Künzer, sorry, dass ich dich vorhin vergessen. und ich meine, diese Sportdirektorin hier, ihr seid ja im Wesentlichen wahrscheinlich im gleichen Haus hier, du bist auch beim DFB.
Ja.
Wie ist euer Verhältnis heute?
Wir treffen uns oft.
Ja? Eine Clique.
Ja, die Frankfurter, wir treffen uns privat auch häufiger mal, dann sei es jetzt eben zum Padel oder auch so, logischerweise auch dienstlich. Und ich freue mich immer, es macht einfach Spaß, weil wir einfach eine gute Zeit hatten. Wir reden über früher, aber wir reden auch über heute. Also das heißt, gemeinsam das weiterzuentwickeln mit Freunden. Also musst du noch nicht mal so machen, mit Freunden. Das sind einfach Freunde. Das ist toll. Und aber auch ganz ehrlich, auch mit den Spielerinnen, mit denen man früher vielleicht nicht so Kontakte hatte. Ne? Also zum Beispiel Inka Grings oder Sonja Fuß, die halt in Duisburg gespielt haben. Und wirklich unsere Kontrahenten hatte ich in meiner aktiven Zeit jetzt gar nicht so viel zu tun. Aber dafür jetzt, weil man sich einfach immer mal wieder über den Weg läuft und über alte Zeiten spricht und auch sich protzeln kann, ne? So in der Art, ja, ihr in Duisburg, ne? Und ach, ihr in Frankfurt. Aber wir verstehen uns einfach. Also da sind überhaupt keine Rivalitäten irgendwie da, sondern es geht wirklich um das große Ganze. Und es sind ja jetzt einfach auch schon ein paar Jahre zurück und wir wissen ganz genau, was wir auch in unserer Zeit schon für den deutschen Fußball, Frauenfußball getan haben.
Und wenn ihr euch jetzt zum Beispiel im Stadion, wie beim Pokalfinale trefft, wie blickt ihr da auf diese jüngere Generation im Sinne von Dallmann, Gwindnitz zum Beispiel oder diese ganz jungen upcoming rising Superstars wie eine Sikai, wie eine Shetler. Wie guckt ihr auf die heute?
Mit Stolz. Also tatsächlich, weil sie einfach die, oder auch diese Leidenschaft, die sie wirklich auch in ihren Sport bringen, die wir damals auch reingebracht haben. Die können das, diesen Sport ausüben auf einem ganz anderen Niveau nochmal, als wir das haben. Aber auch man merkt einfach, dass sie trotzdem sehr nahbar sind noch. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Und das ist natürlich auch an so Leuten wie Nia, ne, die jetzt eben Sportdirektorin sind, die genau weiß, wo sie herkommt, ne, und das zu vermitteln einfach und das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass sie so bleiben sollen, wie sie sind, ne, egal wie sich der Sport auch verändert oder auch der Fußball der Frauen verändert, dass sie immer wissen müssen, wo sie herkommen, wer diese Wege vielleicht auch geebnet haben. Das ist einer Nia auch sehr wichtig. Aber wenn wir das halt gucken, sonst wären wir ja auch nicht da. Wenn wir sagen würden, wir blicken da mit einem Neid irgendwie, dann würden wir ja nicht zu den Spielen gehen, ja, sondern ganz im Gegenteil. Es ist toll. Die Spielerinnen wissen das, glaube ich, sondern die wissen das zu schätzen, dass sie diese Möglichkeit haben, von einem ausverkauften Kölner Stadion zu spielen, wo die wirklich die Kinder, die Erwachsenen, die Familien hingehen, nur um dich spielen zu sehen. Ja, das muss dich doch mit Stolz erfüllen.
Ja.
Und dann musst du alles in diesen Sport, den du betreibst, reinlegen, was sie auch tun. Also zumindest soweit ich das immer sehen kann. Ich habe viele auch in der U19, U20, da war ich auch lange Jahre, schon kennengelernt. Das sind feine Mädels, die wirklich auch wissen, das zu schätzen wissen, welche Möglichkeiten sie bekommen haben.
Voll schön. Voll schön, was ihr da hinterlassen habt. Und wie guckst du denn jetzt, in einem Jahr ist die WM in Brasilien. Wir haben unfassbar gute Spielerinnen. Es hat jetzt in den letzten Jahren aber nie so ganz für diesen großen Wurf gereicht. Wie blickst du auf die WM nächstes Jahr?
Positiv, weil ich finde, dass wir schon jetzt auch im letzten Jahr mit der Euro in der Schweiz ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt haben. Mhm. Es hat nicht, ich habe es ja vorhin auch ein paar Mal jetzt im Podcast auch schon gesagt, du brauchst am Ende auch ein bisschen Glück. Ne? Aber dass wir es können, haben wir schon gezeigt. Und wir haben jetzt nicht irgendwelche Nationen geschlagen, ne? Beispielsweise jetzt Frankreich. Mhm. Gegen die aktuell beste Mannschaft Spanien kannst du verlieren. Ne? Also vielleicht hätten sie an dem Tag noch mehr an sich selbst geglaubt. Mhm. In meinen Augen war die spanische Mannschaft auch im letzten Jahr tatsächlich in dem Spiel schlagbar.
Ja.
Ne? Also da fehlte dann vielleicht noch mal so dieser letzte wirkliche Glaube an die eigenen Qualitäten. Mhm. Aber jetzt haben sie ja dann noch mal 2 Jahre gehabt, ne? Und sie sind einfach tolle Spielerinnen. Ne? Das fehlt auf ganz, ganz hohem Niveau, um am Ende tatsächlich den Titel zu holen. Brauchst du ein bisschen Glück? Brauchst du vielleicht dieses kleine, ich glaube, ein bisschen mehr an mich selber als der Gegner? Und dann glaube ich, dass diese Mannschaft doch sehr, sehr viel Potenzial hat, ganz oben mitzuspielen. Gerade auch jetzt mit Christian Wück, der auch man braucht auch mal so einen Trainer, der vielleicht mal die über einen längeren Zeitraum begleitet, ne? Weil jeder hat so eine Idee, ne? Und bis es sich umsetzt, wir haben auch nicht von heute auf morgen die WM-Titel, sondern ich habe es ja vorhin auch gesagt, wir waren lange Zeit zusammen, auch mit Tina Teune, Silvia Knight hat es eigentlich dann übernommen. Also das hat eine lange Zeit. Jetzt gab es hier erstmal so ein bisschen nur ausprobieren. Aber ich vertraue dieser Mannschaft. Ich finde unsere Spielerinnen mega stark. Müssen eine Mannschaft werden. Sie müssen sich finden und am Ende tatsächlich einmal mehr an sich selber glauben. Und dann können sie ganz weit kommen.
So wie ihr es gemacht habt. Und dann werden wir wieder Weltmeister. Wie ihr 2003 und 2007. Wir manifestieren das jetzt hier gemeinsam zusammen im Deep Dive. Ja. Vielen, vielen Dank dir. Danke dir, dass du uns in diese Zeit zurückgenommen hast und da sehr viele wertvolle Erkenntnisse mitgegeben hast. Vielen, vielen Dank dir.
Sehr gerne.
Es gibt noch eine letzte Frage. Das ist immer die letzte Frage hier bei uns im Deep Dive. Das ist die sogenannte Alien-Frage. Ich erkläre sehr, worum es geht. Stell dir vor, es landen Aliens auf der Welt. Einfach so. Und die haben natürlich keine Ahnung von Menschen oder warum da irgendwie 22 Leute den Ball hinterherrennen und so weiter. Aber sie sehen dich, wie du das leidenschaftlich gerne machst und auch nach Rückschlägen immer wieder aufstehst und du bist verletzt und du machst trotzdem weiter und egal was kommt, immer weiter, immer wieder aufstehen, alles für diesen Sport gibst. Und sie verstehen einfach nicht warum, weil es sieht so banal aus alles von da oben. Und deswegen, du kennst dich ja aus, deswegen kommen sie zu dir und fragen dich, Renate, warum das Ganze? Was antwortest du ihnen?
Warum Fußball? Weil es einfach super viel Spaß macht. Also dann würde ich dem Alien sagen, komm, ich nehme dich an die Hand. Wir laufen mal. Ich zeig dir ein bisschen, wie man gegen diesen komischen Ball tritt oder gegen dieses runde Teil. Und es ist einfach so simpel. Also prinzipiell ist das Fußballspiel eigentlich sehr, sehr simpel. Also um Spaß zu haben, gerade als Kind brauchst du irgendwie 2 Rucksäcke. Oder ne, markierst irgendwie 2 Tore, selbst das brauchst du noch nicht mal, sondern du brauchst irgendwas, wo du gegentreten kannst und dann brauchst du noch jemanden, mit dem du das machst und es macht einfach so, so viel Spaß und wenn du das einmal ausprobiert hast, dann lässt sich nie wieder los.
Ein wunderbares Schlusswort. Renate, vielen, vielen Dank dir. Vielen Dank euch. Wir sehen uns nächsten Dienstag wieder ab 0 Uhr überall, wo es Podcasts gibt, ab 18 Uhr auf YouTube mit der nächsten Deep Dive Folge WM Spezial. Vielen, vielen Dank euch. Bis dann. Ciao.
Werbung.
Leute, wir haben einen richtig geilen Deal zum Fußballgucken für euch am Start. Gemeinsam mit unserem Partner Volt, übrigens offizieller Supporter der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026, wollen wir euch die Zeit gerade ein bisschen chilliger machen. Neben 104 Spielen gibt es sowieso mehr als genug Alltagsstress und gerade da wollen wir so ein bisschen für Entspannung sorgen. Arbeit, Haushalt, Kinder, Sport, wir können euch das leider nicht alles abnehmen. Dafür gibt es von uns für euch eine kleine Finanzspritze für Essen und Snacks, damit ihr die Zeit mit euren Lieben genießen und Fußball schauen könnt. Das Ganze geht super easy mit der Volt-App und egal, ob ihr euch was bei eurem Lieblings Italiener um die Ecke bestellt oder frische Lebensmittel. Das Essen kommt super schnell, ihr spart euch Zeit und schont dabei auch noch euren Geldbeutel. Gerade gibt es nämlich super viele Angebote mit 26% Rabatt und mit dem Code DEEP30, alles groß und zusammengeschrieben, spart ihr euch auch noch insgesamt 30 Euro auf eure ersten drei Bestellungen. Ich find's richtig nice und nutze Volt selber regelmäßig. Alle Infos, die haben wir euch nochmal hier unten in die Infobox gepackt. Da findet ihr auch den Code und den Link zum Angebot. Vielen Dank an unseren Partner Volt fürs Möglichmachen und jetzt ganz viel Spaß euch noch bei unserem Deep Dive WM Spezial.
Werbung Ende.